Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad nach langer Absenz, weil Ferien waren, weil Rad-Events waren, weil wenig Zeit da war, melden wir uns zurück. Zurück melden sich daher aus Essen, der Herr Timmer, guten Abend auch Essen.
Ja, hi.
Und aus dem schönen Stavanger in Norwegen, wo es heute schon seit 33 Stunden dunkel ist, Markus, grüß Gott.
Schönen guten Tag, viele Grüße nach Deutschland.
Ja, so. Wir sind alle topfit, uns geht's fantastisch und wir sind nicht alle nur Schatten unserer selbst. Wie viel Lüge war in diesem Satz für alles drin? Gut, dann fange ich an. Ich bin eben mit der Familie Fahrrad gefahren, das sollte man nicht machen, man sollte einfach nur mit Profis unterwegs sein und bin bei Tempo 2 ungefähr nach links umgefallen wie ein Baum. Aus gewöhnlich guter Richtung Kreisen wurde mir zugetragen, es gab eine Erdbebenwarnung in der Voreifel. Und seitdem so eine Knie- und Ellenbogen, diese Stürze sind ja fast noch die schlimmsten, wo man so völlig unkoordiniert wie ein dann da liegt wie so ein Waschbär auf dem Rücken.
Also stopp mal, du bist gestürzt und dann gab es eine Erdbebenwarnung, oder?
Ja, wurde behauptet jedenfalls, eine Erdbebenwarnung wäre in der Voreifel losgegangen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Das hat mein Chef gesagt, aber der lügt mich, würde mich doch nicht anlügen, oder?
Nein,
wird er nicht. Nee, wird er nie machen. Ja, also kennst du es auch, wenn man so irgendwie nicht, das war quasi die gleiche Situation, wie wenn man nicht aus den Pedalen rauskommt. So ungefähr bin ich auch gestürzt. Unfassbar peinlich. Zum Glück keine Menschen.
Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal Klickpedalen hatte und gestutzt bin. Das ist so ein, ja. das hat sich so eingebrannt.
Ich weiß das auch noch bei mir. Ich kann jetzt noch die Kreuzung und die Ampel benennen, wo es passiert ist.
Genau. So ungefähr die größte Fußgängerampel in Leipzig, die es gibt, vom Hauptbahnhof.
Das ist noch, nee, also das, da bist du, glaube ich, zumindest jetzt in unserer internen Wertung deutlich vor mir. Bei mir war es eine sehr, sehr einsame Ampel, worum ich auch sehr froh bin. Ich meine, mich erinnern zu können, dass vom Sneakpot einer, der auch mit Klickpedalen fährt, mal in den Busch gelandet ist. So. Das stelle ich auch sehr lustig vor. Abgesehen von diesen Schmerzen und meiner Weinerlichkeit bezüglich der Zeitumstellung und dass ich sowas nicht verpacke und deswegen jetzt um diese Uhrzeit schon komplett müde bin, sieht es hier ganz gut aus. So, Essen, fang du mal an. Wie ist denn dein geistiger Zustand?
Ja, diese Winterzeit, die, wenn man Kiddies hat, die bringen jetzt halt immer wieder die ganze Erkältung mit ins Haus und ich bin irgendwie dauernd erkältet. Das nervt irgendwie so ein bisschen. Und jetzt gerade hatte ich vor einer Woche eine abgelegt, eine Erkältung. Also war damit eigentlich fertig und jetzt kommt schon wieder die neue.
Ach du Scheiße.
Und es ist irgendwie, ja, das sind halt so Kleinigkeiten.
Ist der Kleine jetzt in der Kita und bringt da die ganzen Pestbeulen mit?
Ja, genau.
Ach, schlimme Zeit.
Schlimme Zeit, ja. Man dachte, man hätte schon alles, aber ja. Nein, es gibt noch viele Unterarten von irgendwelchen Erkältungen.
Wie ist das eigentlich so in Bezug auf Covid? Testest du dich dann da ab und zu mal, weil du, wenn du erkältet bist, weil das sind ja so dieselben Symptome oder ist das jetzt so eigentlich egal?
Nee, momentan. Das macht man immer standardmäßig, weil man befürchtet, jetzt schon wieder Covid und macht man als erstes erstmal einen Test und stellt dann fest, nee, negativ, dann kann es ja nur eine Erkältung sein. Wobei, da kann es natürlich auch sein, dass dieser Test nicht angeschlagen hat, diesen Schnelltest, den man zu Hause selber macht. Die Möglichkeit besteht natürlich auch noch, aber ja. Wer weiß, wie viele Fehlalarme, fehlerkannte Erkältungen ich schon hatte.
ich werde zum Beispiel auch täglich bei der Arbeit getestet. Und hier.
Ehrlich? Täglich testet ihr euch im Büro? Ach, Großraumbüro, oder?
Ja, genau.
Ja, na klar. Und wenn einer kommt und dann die Belegschaft Kasse macht, das ist natürlich schlecht.
Komplett einmal den Laden aus dem Gefecht setzen. Nee, wir werden täglich getestet und ich bin aber auch erkältungstechnisch dieses Jahr, also so toi toi toi, die ganze Familie hier einigermaßen gut durchgekommen bisher. Ich meine, hier hat es ja auch noch, keine Ahnung, sommerliche Temperaturen. Insofern ist das ja auch, also ich bin heute noch in kurzer Hose draußen unterwegs gewesen. Aber Markus, dich hatte es erwischt, sozusagen.
Ja, ich kann bestätigen, dass Corona doch noch nicht ganz weg ist.
Und dass es existiert.
Das doch noch existiert, das ist existent. Mich hat es jetzt das erste Mal quasi erwischt. Das erste Mal, dass ich mich positiv habe getestet. Ich war bei uns waren Winterferien, Herbstferien. Und da war ich mit den Kids in Dänemark in so einem Badeland. Ferienhaus gemietet und dann da im Badeland gewesen. Dann dachte ich mir schon, naja, wenn ich hier jetzt nichts mitbringe, da ist irgendwas falsch bei mir. Und genau, dann hat es mich auch erwischt. Und war auch die ersten 3 Tage, 4 Tage ganz schön durch, muss ich sagen. Also so Gliederschmerzen, Schwitzen, Frieren, leichtes Fieber. Das habe ich aber auch mal gleich mit Paracet bekämpft, dass ich dann nicht irgendwie das hochgeht. Ja, da habe ich wirklich, es ist lange her, dass ich auf Arbeit so alle Termine und selbst so Videokonferenzen alles abgesagt habe und da wirklich mal eine Woche Schicht gemacht habe. Genau, und jetzt habe ich so einen Husten und ich merke, es wird aber jetzt deutlich besser. Ich habe noch nicht wieder auf dem Rad gesessen, das ist jetzt, wie lange ist es her? 2,5 Wochen, ungefähr 2,5 Wochen, genau. Und habe noch nicht auf dem Rad gesessen, habe jetzt aber angefangen, wieder ein bisschen Tischtennis zu spielen, was ja auch, also wenn man das richtig spielt, ja auch sehr intensiv ist. Und da merke ich, dass ich dann auch relativ schnell so außer Atem bin. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Doch, außer Atem sein, klar.
Okay. Also so anfängst du zu hächeln, so anpüsten, sagt man da in
wie heißt das bei euch? Anpüsten?
Anpüsten? Hm. Hört sich an wie unpässlich.
Ich will gar nicht sagen, was ich verstanden habe.
Genau, also das merke ich jetzt noch so als im Nachhinein, dass das doch ein bisschen eher ist. Aber jetzt habe ich halt auch angefangen, mich wieder ein bisschen zu belasten und gerade fast täglich jetzt, letzten 2, 3 Tage zumindest, so jeden Tag ein bisschen zu spielen. Und wenn ich so bei anderen Leuten bin und spiele, da habe ich früher halt 2 Stunden gemacht, da ist jetzt nach einer Stunde einfach Schicht.
Blöd gefragt, wenn du sagst, ich bin bei anderen Leuten spielen, ist das dann eigentlich privat? Also hat da irgendwer eine Platte in der Garage stehen oder ist das dann in der Sporthalle irgendwo?
Nee, das ist, also ich habe bei uns hier im, dort wo ich wohne, in Lühe, in dem kleinen Ortsteil, habe ich quasi eine Tischtennisgruppe gestartet und wir haben 2 bis 3 Mal die Woche Training. Und da sind wir in der Sporthalle und haben richtig Platten und so alles da. Wir haben auch eine Ballmaschine da, wo man so richtig intensiv trainieren kann, Technikübungen machen kann. Und dann gibt es aber hier in der Nähe noch andere Vereine, wo sich dann so mittlerweile ein bisschen Kontakt aufgebaut hat und wo man dann, wenn man selbst jetzt bei sich kein Training hat, dann auch mal zu den anderen fährt und bei denen mit trainiert oder die kommen zu uns mit mal trainieren. Also es ist dann so ein bisschen ein Austausch. Von daher könnte ich theoretisch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag trainieren. Genau. Also Freitag ist der einzige Tag, wo... Was sagst du?
Daily Ping-Pong.
Daily Ping-Pong. Ja. Nee, das ist schon ziemlich intensiv und ziemlich schnell auch. Also gerade, wenn du dann wenn du dich ein bisschen dein Niveau hocharbeitest, das ist schon...
Du, ich möchte das gar nicht abreden. Ich weiß, ich habe jetzt mal erzählt, dass ich in meinem Sportabitur auch Tischtennis spielen musste. Also insofern bin ich da gar nicht so unbedarft, auch wenn ich da nie richtig Freude dran hatte. Aber ja, nee, also klar, ist wie jeder Sport, wenn man ihn ernsthaft betreibt, ist anstrengend.
Genau. Ich glaube, ja, von daher, ich merke halt noch so ein bisschen, aber es wird. Und ich muss mal gucken, wie jetzt das Wetter ist Richtung Wochenende, weil du hattest vielleicht nicht ganz unrecht mit den 33 Stunden Dunkelheit. Das ist halt wirklich, also jetzt ist gerade regnerisch da. Oh, da ist hier irgendwie nachmittags um 3 denkst du schon hier, es ist nachts. Ja.
Das glaube ich. Boah,
also, da ist halt gerade so nach der Arbeit nicht mehr viel mit Biken wochentags. Das kannst du eigentlich nur am Wochenende machen, wenn du draußen fahren willst. Und da hoffe ich jetzt quasi, vielleicht am Wochenende mal rauszukommen. Mal ein Stündchen irgendwie zu radeln.
Boah, wird mich das auf Dauer fertig machen. Aber nun ja, dafür habt ihr jetzt im Sommer viel und lange schön und hell. Das muss man ja auch.
Eben. Und es ist ja auch ein relativ schneller Wechsel. Man muss sich jetzt mal überlegen, wir sind ja jetzt schon im November. In 6 Wochen ungefähr, 7 Wochen ist ja der dunkelste Tag.
Ja.
Und dann geht es ja schon wieder bergauf. Also dann hast du ja quasi jeden Tag wird es dann schon wieder heller.
Ja, nimm's halt in Kauf.
Genau.
Gut, also wir haben uns jetzt lange nicht gemeldet. Bei mir ist hier noch ein Pile of Shame an Sachen, die ich noch abarbeiten muss, im Sinne von hiervon erzählen, davon berichten und davon hören. Aber wir fangen heute mal, würde ich sagen, klein an mit ein paar Events. Ein kleiner Test, 2 Teste. Und einem Gruß aus der Werkstatt, eine schöne neue Kategorie vielleicht oder Kolumne, die wir einführen können. Können wir, finde ich eigentlich jetzt wirklich so eine Überschrift, kleiner Gruß aus der Werkstatt. Ganz schön. Und würde sagen, wir fangen schlichtweg und ergreifend an mit dem ersten Punkt auf der Liste. Und zwar haben wir am Anfang mal ein paar Events, wo wir in den letzten Wochen, Monaten uns rumgetrieben haben. Und da war nach unserer letzten Sendung kam am direkt am darauffolgenden Wochenende der Ötztaler ins Spiel.
Ja, ja, genau. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, Ende August.
Ja, also ewig. Also so lange Pause hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich weiß nicht, dass ich mich erinnern könnte. aber nun ja, wie war es beim Ötztaler? Erzähl, Anreise. Wir hatten ja schon wilde Spekulationen, wie die Anreise überhaupt schon laufen wird.
Ja, ich hatte ja diesmal das Ganze ein bisschen anders geplant. Sonst bin ich mal mit einem PKW angereist und diesmal per Bahn. Und die Hinreise hat auch echt gut funktioniert. Okay, ich musste zweimal umsteigen, aber alle Züge pünktlich. Ich hatte auch immer Sitzplatz und Fahrrad reserviert. Muss man ja eh in diesen Fernverbindungen. Und das Ganze war auch recht günstig. Also ich hatte auch ein halbes Jahr vorher die Zugkarten gekauft und dann kostet das irgendwie nur 40 Euro für die Hinfahrt und 40 zurück, wenn ich mich recht erinnere. Ja, doch. Also wirklich ziemlich günstig für die Distanz. Und dann vor Ort, die Wettervorhersage, die war nicht ganz so ideal. Es hieß, es könnte regnen. Und als ich dann morgens auf der Straße geguckt habe, da war alles nass und ich hatte mir eigentlich gesagt, dass wenn es nass ist morgens schon, dann fahre ich nicht. Also weil ich hatte jetzt keine Lust da, die Abfahrt, die ersten 30 Kilometer, da geht es ja nur bergab und da wird ja eigentlich nur geballert. Oder man lässt ja eigentlich nur laufen. Aber also ich habe mich bei sowas einmal lang gemacht und seitdem habe ich da ein kleines Problem mit. Und ich bin dann auch nicht mitgefahren. Also ich hab dann einmal, wie gesagt, meine Nase rausgehalten, die Straßenzustände gesehen und mir dann gedacht, ne, das Risiko brauchst du jetzt nicht. wie ich dann später mal gehört habe von Teilnehmern, als sie wieder im Ziel waren. Also es war wohl im Laufe des Tages war es wohl recht trocken. Das war halt am Anfang etwas nass, aber dann ging es halt auch mit der Zeit wieder und dann, je nachdem, wie lange man dann unterwegs war, timmelt es ja auch runter, war es wohl dann teilweise auch wieder nass. Mhm. Also das ist ja der letzte Pass. Aber ansonsten wohl ganz okay.
Naja, hinterher ist man immer klüger, ne? Also wenn hinterher, hinterher ist man immer klüger. So einfach ist es. Ne? Wenn man, jeder, der hinterher sagt, naja, okay, war dann doch anders, ja, aber kannst halt nicht sehen und ich bin ja mittlerweile auch ein großer Freund davon zu sagen, wenn man sich mit etwas nicht wohlfühlt, dann, ja, vielleicht nicht ganz ins Mikrofon atmen. Wenn du dich mit etwas nicht so richtig wohlfühlst, dann soll man es auch nicht machen. Also das finde ich total legitim, das so zu machen.
Ich bin das ja auch schon ein paar Mal gefahren. Vielleicht ist das auch so ein klein wenig das Problem. Also wenn ich das jetzt noch nicht so oft gefahren wäre, dann wäre da vielleicht auch noch ein anderer Druck hinter, aber so sage ich mir halt auch, nee, also wenn da irgendwas ist, was nicht ganz so passt, nee, dann lasse ich es einfach. Mhm. Das kann natürlich dann auch ein Problem sein. Also das kann halt dazu führen, dass ich dann gar nicht teilnehme.
Naja. Bist du, Markus, du warst doch auch mindestens einmal schon da, oder?
Ich glaube dreimal, glaube ich.
Bist du das mal bei ihm gefahren?
Ja. Ja. Ich habe einmal ein Video gemacht vom Ötztaler. Also ich hatte da mal so N2 so eine Garmin Action Kameras mit dran und habe dann da so ein Video gemacht. Ich glaube, das war 2014. Findet man auch auf YouTube. Und das war so ein Jahr, wo es doch geregnet hat. Auch nass war. Nicht nur, aber auch nass war.
Würdest du das jetzt heute sagen, egal, mache ich trotzdem? Oder würdest du jetzt mit der einmal gemachten Erfahrung auch sagen, boah, muss ich auch nicht nochmal haben?
Ach, das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch so eine mentale Tagesform. Also wie heiß ist man drauf? Was fokussiert man an dem Tag? Ist man mit irgendwie vielleicht wenn man alleine ist, ist man vielleicht doch eher so, ach nee, muss ich jetzt nicht starten, wenn man irgendwie in einer Gruppe ist mit Leuten, lässt man sich vielleicht doch eher anstecken. Ich glaube, das ist einfach eine ganz individuelle Tagesform, die man dann da so entscheidet und damit muss man dann einfach hinterher mit umgehen und nach vorn gucken und sich über ja aufs nächste Mal konzentrieren, sich überlegen, okay, will ich mich da nochmal anmelden? Man kann ja überlegen, warum, also würde man vielleicht wieder so entscheiden, aber die Entscheidung ist ja getroffen. Und ist schwierig zu sagen. Also ich habe ja auch einmal quasi was nicht, also jetzt dieses Jahr London, Edinburgh, London quasi nicht durchgeführt und nicht fertig gemacht. Das war das erste Mal. Bisher habe ich mich da immer durchgequält. Ob das immer so schlau am Ende war, ist auch eine andere Frage, aber es ist natürlich, ja, hat ja auch ein bisschen was mit Ambitionsniveau zu tun. Die Gefahr ist natürlich, in dem Moment, wo man vielleicht übermotiviert ist, auch höher, dann wirklich zu stürzen. Und ja, wie Christian sagt, so diese Abfahrten im Pulk,
ja, ich habe da auch
Nervosität, unerfahrene Leute oder man macht selber Fehler. Also wie gesagt, es gibt da so ein Video von mir und da sieht man auch gerade, was du sagst, Christian, auf diesen ersten 30 Kilometer von Sölden nach Ötz, da geht es halt nur bergab leicht und da sieht man auch quasi, wie ich da links die Leute überhole. Ja, das ist schon, da kann man sich schon mal langlegen.
Ja.
Das geht schon mal recht schnell und dann noch glatt und nass und irgendwie spritzt und es ist ja früh auch noch leicht, ich will nicht sagen dunkel, aber so richtig taghell ist es auch nicht, oder? Der Start ist doch recht zeitig.
Ja, ich erinnere es auch noch, dass es relativ dunkel war, also ich war ja vor 10 Jahren dieses Jahr, genau. Nee, also ich habe da auch Verständnis für. Und außerdem mal, hast du einen schönen Ausflug gemacht. Das ist doch auch was wert. Also klingt blöd, aber mal rauskommen, mal richtig ausschlafen. Okay. Genau. Wann bist du denn zurückgefahren mit dem Zug? Das war doch dieser, ich sag mal vorsichtig, ausbaubar gute Rückfahrt, ne?
Ja, die Rückfahrt, die war dann am Montag und da hatte ich mir eine total super Verbindung ausgesucht und zwar eine Direktverbindung von Ötztal nach Essen. Also besser geht's ja eigentlich quasi gar nicht.
Ja.
Null mal umsteigen. Und diese kurze Distanz von Sölden nach Ötztal, die, ja, bin ich da einfach nur mit einem Rad gefahren, es waren dann 40 Kilometer. Ja, das Problem war nur, der Zug ist dann ausgefallen. Also und dann geht's richtig ab, also weil du willst ja bei dieser Distanz, da willst du ja, wenn möglich, Fernverbindungen nutzen, also ICE und dieser ganze Kram, weil sonst brauchst du ja ewig. Und für diese Fernverbindung brauchst du eine Reservierung für dein Fahrrad. Ohne geht's nicht. Aber wie willst du eine Reservierung für dein Fahrrad bekommen, wenn du ja am liebsten direkt den nächsten Zug da nehmen möchtest? Also das war echt schwierig. Da habe ich da dreimal mit der Hotline von der Deutschen Bahn telefoniert und dauernd war die Verbindung wieder abgebrochen und dann beim dritten oder vierten Mal, glaube ich sogar erst, hat es funktioniert, dass mir dann da jemand telefonisch da noch eine Reservierung für mein Fahrrad besorgen konnte. Mhm. Allerdings für eine Verbindung, die dann doch einige Stunden später erst war. Also anstatt um 19 Uhr war ich dann erst so 3 Uhr morgens zu Hause, also mal
aber so immerhin,
6-7 Stunden später.
Immerhin noch an dem gleichen, also nicht am gleichen Tag, aber zumindest so irgendwie nicht so weit, also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es noch 2 Tage gedauert hätte oder so etwas. Oder?
Ja, das hätte durchaus auch passieren können, da hätte nicht viel gefehlt, ja.
Ach, da war auch noch
eine Geschichte. Aber sag mal, diese Direktverbindung, wie lange hättet ihr denn gebraucht? Oder wie lange wäre die gegangen?
So um die 9 Stunden, ja, wenn ich mich recht erinnere. Also ich wäre da 19 Uhr in Essen gewesen und so um 10 wäre die losgefahren.
Ja. Und dann warst du noch in München gestrandet, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Stimmt, da hatte ich Aufenthalt, so fast 2 Stunden in München und Ja, ich hatte ja die ganze Zeit das Rad dabei, ne? Also ich meine, klar, also als Touri mit dem Rucksack auf durch München gehen, kann man sich schon vorstellen, dass man so sich die Zeit vertreibt, aber dann die ganze Zeit sein Rad damit umherschieben, ist schon arg umständlich. Und dann hatte ich die Idee, einfach in so ein, ich habe mir einen Fahrradladen rausgesucht, der halbwegs nett aussah, und dann habe ich den Typ gefragt, ob ich mein Fahrrad hier so 2 Stunden deponieren könnte. Und er hat natürlich erstmal ein bisschen verdutzt geguckt, aber dann meinte er, ja, okay, machen wir. Also nachdem ich ihm die Story erzählt habe, weswegen und überhaupt und so weiter. Und ja. Und dann habe ich mir da nachher
ein Preisschild dran gemacht. Er hat dann ein Preisschild gemacht.
Ja, genau.
Und als ich dann später abgeholt, warst du dann ohne Rad und ohne Reservierung.
Wie? Ich hab's noch nie gesehen. Wer sind sie überhaupt?
Hätte alles sein können, ne?
War also, Laden geschlossen.
Genau, das Rolli drunter einfach nur.
War hier nicht ein Fahrradladen vorhin? Ja, aber das ist alles nochmal gut ausgegangen, und ich habe mir dann auch noch eine Radtasche da gekauft, quasi so als Lagergebühr.
Ja, ne. Hast ja, Taschen ist, glaube ich, bei dir Mangelware, ne? Das ist eben.
Ja, allerdings. Also. Ich müsste hier mal ausmisten, das würde echt Sinn machen.
Vielleicht an der Stelle Aufruf. Wir hatten ja ganz kurz drüber ausgetauscht immer. Ich hatte mir eine Tasche gekauft, die so 3 Liter ungefähr hatte. Glaube ich zumindest 3 oder 4 Liter. Hm. Wenn jemand eine Empfehlung hat für eine so Tasche zwischen 3 und 4 Litern, die jetzt nicht wie die vom Timmer direkt 150 € kostet, dann gerne mal melden. Ich hatte eigentlich gehofft, das beste Stück, also ein gutes Stück da zu bekommen. Das war aber relativ schnell, genau genommen nach einmal Nutzung, defekt. Konnte es dann zum Glück erstattet bekommen wieder. Aber ich bin da noch auf einer Suche, weil eigentlich finde ich dieses Format ganz gut. Diese, ne, also so Werkzeug, also für so Geschichten wie der Event, den ich gleich berichten werde, war das optimal. Regenjacke rein, ein bisschen Werkzeug rein und so weiter. Das, ja.
Aber wo willst du, also jetzt für
Sattel?
Sattel?
Ja. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Ich fand diese, fand die von Salsa wirklich gut, aber irgendwie hatte die so schnell einen Riss, dass ich da nicht unbedingt den Willen hatte, da nochmal so mit auszuprobieren. Und wenn da jemand einen Tipp hat, also wäre ich sehr, sehr erfreut. Da möchte ich gerne, also da, grundsätzlich finde ich das super, nur eben das Modell nicht mehr. Und du hattest die von Evoque, hast du, glaube ich, eine, ne, Christian? Ja. Die war mir dann doch, ehrlich gesagt, mit 100 irgendwas, da doch ein bisschen, ganz kleines bisschen zu teuer.
Ja, für das, was die bietet, ist die echt teuer.
Ja. Da bin ich noch nicht bereit. Bereit zu. Ja, also, Ötztaler, dieses Jahr ohne dich im Ziel, aber wie ich eben bei Strava sehen konnte, wirst du aus dem Schaden nicht klug?
Nee, überhaupt nicht. Seit heute kann man sich anmelden, also seit dem 1.11. für nächstes Jahr. Und ich habe mich direkt angemeldet, also beziehungsweise ich habe mir ein Los für die Startplatzverlosung gekauft für 5,90 €. Und bis Ende November hat man die Möglichkeit, dann ein Los zu kaufen, und dann mit etwas Glück hat man einen Startplatz.
Denn nächstes Jahr gibt es ja einen neuen Starttermin.
Ja, Gott sei Dank. Etwas früher, 2 Monate früher, Anfang Juli irgendwann. Und ja, das machen die auch wegen dem Wetter. Also weil dann die Chancen einfach höher sind, dass das Wetter gut ist. Das war so einer mit der Hauptgründe. Und ja, klingt plausibel.
Ja, absolut. Also werde ich gleich auch nochmal bei einem Event über Ähnliches berichten, wo man dann auch auf einen neuen Termin gegangen ist jetzt für das kommende
Jahr. Würdest du denn wieder eine Anreise mit dem Zug machen?
Ja, das wollte ich auch.
Ich muss ja ehrlich, also wenn Deutsche über Zug reden, dann reden wir ja meistens über Verspätungen und Zugausfälle und wie scheiße das alles ist. Ich beneide euch um das. Also ich beneide Deutschland um sein Zugnetz, so viel wie man dran kritisieren kann, aber wenn man in einem Land lebt, wo es quasi keine Züge gibt, dann weiß man erstmal, was man vermisst.
Ja, ich finde das auch, also dass die Deutschen auf sehr hohem Niveau immer klagen und schimpfen, bin ich völlig bei dir.
Aber würdest du wieder anreisen mit dem Zug, oder ist das jetzt eher so eine Einmalgeschichte?
Also wenn ich mir überlege, was die Alternative ist, das wäre eigentlich PKW und ich finde das immer mega stressig, diese, also ich müsste, ich bin, das sind so ungefähr 700 Kilometer oder etwas mehr von Essen nach Sölden und ich finde das eigentlich eine ganze Ecke stressiger mit einem PKW, also danach, da bin ich noch echt eine ganze Ecke mehr gerädert und von daher, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich es wieder mit einem Zug machen. Vielleicht diesmal mit einem Fahrradkoffer, weil das habe ich bei einigen gesehen, die hatten dann ihr Rad etwas kompakter in so einen Fahrradkoffer verstaut und der Vorteil ist halt dann, dass das Fahrrad als Gepäckstück durchgeht und du musst dich nicht um diese Reservierung für dein Fahrrad kümmern. Also du bist halt viel flexibler, falls es da mal irgendwie einen Ausfall gibt von irgendeinem Zug und du die einfach irgendeine Alternative nehmen willst. Ja, diese Flexibilität, die hast du dann halt, wenn du dein Rad einfach in so einen Koffer packst. Ja. Also da, ja, Blödsinn ist natürlich, dass die Dinger ein bisschen teurer sind, diese Koffer, aber wenn man sowas öfter vorhat, das lohnt sich, glaube ich, schon.
Ja, kann man sich manchmal auch ausleihen. Also
ist, ja, oder das, so, genau.
Muss man mal gucken, aber ich weiß, bei uns so Radclubs zum Beispiel leihen sowas aus oder, ja.
Ja, das ist ja auch so ein Gegenstand, der echt jetzt nicht extrem, also schon einigermaßen eine Investition ist und dann halt irgendwie, keine Ahnung, ne, 355 Tage im Jahr rumsteht und nicht genutzt wird. Das finde ich dann auch immer doof. Aber ja, anders geht's nicht. Also ist aber auch interessant, weil mich zum Beispiel das Autofahren so wenig stresst. Obwohl ich gar nicht gerne Auto fahre. Ich bin jetzt hier nicht der große Auto-Fan, aber ich, wenn ich Auto fahre, ich fahre ja auch immer so entspannt, dann habe ich nie das Problem, dass ich irgendwo gestresst ankomme. Mich würde, glaube ich, das mit dem Bahnfahren eher stressen im Sinne von, wie du es jetzt sagst, diese im Hinterkopf immer, klappt das alles und Pünktlichkeit, Anschlüsse und so weiter. Sowas stresst mich ungemein. Interessant, dass man da so unterschiedlich dann auch ist, ne? Also.
Ja.
Ich würde sonst auch die Bahnfahrt, also wenn ich vorher wüsste, das geht alles gut, wäre ich der Erste, der sagen würde, ja, dann lass uns lieber mit der Bahn fahren. Meine Frau fährt ja auch relativ viel Bahn. Aber nee.
Naja, ich finde ja, die erste Anmeldung, Velo-Home-Anmeldung ist jetzt quasi im Lostopf. Und ich denke eigentlich, jetzt müsste quasi Köln und Norwegen noch nachziehen.
Ich weiß gar nicht, wann der Termin ist. Ich muss ja erstmal gucken, mit Ferien und so. Also.
Ausreden. Wenn ich das schon höre, das ist nur nee. Ausreden.
Nö, ich hab da.
Am 9.7.
Ja, wann sind die Sommerferien?
Na, die gehen dann da irgendwie so los. Also, ja. Der Punkt ist, ich hätte Sommerferien. Ich wäre eventuell sogar. In Deutschland.
Ja, das ist direkt in den. Nee, siehst du, da sind wir schon raus. Weißt du, 27.06. fangen die Ferien an. Wir haben 3 Wochen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Betreuung in der Schule. Das sind aber die letzten 3 Wochen. Das heißt, in den ersten 3 Wochen müssen wir in Urlaub fahren, wenn wir im Sommer fahren wollen.
Naja, also Österreich mit Kindern.
Ist wunderschön, deswegen waren wir da letztes
Jahr. Wunderbar.
Deswegen waren wir da letztes Jahr. Nee, wir sind ja dann urlaubstechnisch schon verplant. Also weiß ich jetzt schon.
Ausreden. Prioritäten.
Was?
Na gut. Aber ich überlege, ich werde wahrscheinlich auch ein Losticket ziehen für 5,90 Euro.
Ja, ich möchte euch da ja gar nicht in die Suppe spucken. Ne? Also ich wünsche euch ja ganz viel Spaß da und nehmt zusammen eine Folge vor Ort auf und alles was dazugehört. Nur das ist halt das Problem mit diesen Terminen immer. Ne? Also das, genauso wie ich es gesagt habe, die Eurobike damals in die Sommerferien zu legen, ist auch das Bescheuerste, was man machen kann. Andererseits, wenn du es im Sommer haben willst, ne, du kannst jetzt auch nicht ganz Deutschland mit den verteilten Ferien, du kannst ja auch nicht auf jeden Rücksicht nehmen, muss man auch realistisch so sehen. Aber da weiß ich zum Beispiel, nee, da kann ich nicht. Da hänge ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin geplant ist zumindest, dass ich auf einer griechischen Insel meine Plauze in die Sonne halte. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich so Bock auf den Ötztaler hätte. Weil vom Preis, also was ich damit, also was kostet der Spaß jetzt am Ende mit Ticket und allem?
Puh. Ich meine 150?
Ja. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich 150 Euro da für den Startplatz bezahle, plus dann die andere, also am Ende des Tages wird der Spaß, behaupte ich jetzt einfach mal, zwischen 350 und 500 Euro kosten.
Mit Hotel meinst du?
Mit Hotel, mit Anreise und so ein Schaf und allem dazu. Ich weiß nicht, ob mir das wert wäre.
Naja.
Also ich möchte damit überhaupt niemanden kritisieren, der das ausgibt dafür, ne? Aber was mir das jetzt wert wäre, so viel Geld dafür zu lassen, ich glaube nicht.
Ich glaube, wenn du da mit 350 auskommst, dann bist du schon gut.
Ja, ja, war jetzt 350 bis 500, war so ganz grob kalkuliert. Und das dafür, also ich kann ja gleich mal berichten, wenn wir hier beim übernächsten Punkt, wenn wir dann kommen, was woanders dann auch für eine ähnliche Summe mit dabei ist. Aber ich möchte dann auch nicht trotzdem andererseits nicht ausschließen, dass ich da irgendwann nochmal hin, also ich habe da ja noch eine Rechnung offen, also irgendwann muss ich das Ding ja nochmal fahren. Aber jetzt solange ich noch mit der Kleinen in Sommerurlaub fahren kann und der Termin dann in den NRW-Ferien liegt, da ist das eh, also dann für mich nicht machbar.
Ja. Macht ja nichts.
Macht ja. Aber ich drücke euch beiden die Daumen, dass ihr da eingelost werdet. Also,
ja, das ist ja eh noch die Frage, ob man einen Platz bekommt oder ob man dann noch nachhelfen will und dann wird es ja nochmal eine ganze Ecke teurer.
Ja, mit ganzen Betrügereien.
Ja, und dann muss ich auch sagen, also ich muss das natürlich dann auch ein bisschen von meiner Form abhängig machen.
Ja.
Also, für mich ist das ja dann doch nochmal ein extra Aufwand, auch wenn ich jetzt schon in Deutschland wäre, aber trotzdem, ich muss mit einem guten Gefühl hinfahren und gerade nach der London-Edinburgh-London-Geschichte und der Vorbereitung und technischen Sachen, da habe ich dann doch vielleicht etwas gelernt.
Und auch jetzt der Covid-Erkrankung, ne? Also wie lange es da dauert, also wie schnell man da wieder auf die Beine kommt, ne? Also da hört ja, man ja genau. Auch die unterschiedlichsten Sachen.
Ja, und nächstes Jahr gibt es ja auch noch einen ganz anderen wichtigen Termin. Also Paris-Brest-Paris, das ist ja eigentlich auch nächstes Jahr.
Hast du denn da die Serie für?
Nee, die muss man ja erst nächstes Jahr abliefern. Also dann, es zählen die Brevets, die man dann in dem Jahr der Veranstaltung fährt.
Ach so, ich dachte, man muss das immer im Vorjahr, um sich dann anmelden zu können. Dann habe ich das völlig falsch verstanden. Ja, dann...
Gab's nicht wirklich sowas, so irgendwie... dass irgendwie der längste Brevet des Vorjahres gilt für irgendwie eine Anmeldekontingentfrist, irgendwas?
Ja, kann sein, dass es da auch noch was gibt. Also möchte ich gar nicht abstreiten.
Nicht Serie, sondern irgendwie nur das längste. So.
Ja. Aber ausschlaggebend ist wohl das, was man im Jahr der Veranstaltung fährt. Aber irgendwas mit Vorjahr war da auch noch. Aber,
also wir schreiben jetzt hier mal dem Herrn Timmer ins Hausaufgabenheft Paris, Brest, Paris. Wie heißt das hier? Regularien, Anmeldung 2023 vorbereiten. Ja? Machst du eine kleine Präsentation?
Ja. Super. Genau.
Aber du hast Bock auf Paris, Brest, Paris?
Ja, hätte ich schon. Vor allem so eine Brevet-Serie zu fahren, da hätte ich auch Lust drauf. Mal gucken, wie viel Zeit ich einberaumt bekomme. Das ist ja das Problem. Vor allen Dingen Paris-Brest-Paris. Da bist du ja dann doch schon ein paar Tage weg.
Ja.
Und ob ich da meine Family von überzeugen kann, mit mir nach Frankreich zu kommen und dann erstmal auch ein paar Tage ohne mich da klarzukommen, ist schwierig.
Buch die ein paar Tage ins Euro-Disney ein einfach. Dann ist alles
gut. Ja, das ist eine gute Idee, stimmt.
Dann bist du halt auch danach komplett finanziell ruiniert.
Ja, allerdings, das ist dann richtig teuer. Vor allen Dingen, wenn man da noch ein Hotel nimmt.
Ja, das habe ich noch nicht. Ich kenne es nur vom Hörensagen. Ja. Ach, ja, das würde mich zum Beispiel auch nochmal deutlich eher reizen als der Ötztaler.
Was? Disneyland?
Ja, genau. Dort den Schrecken zu spielen. Nee, wir haben hier eine ehemalige Angestellte des Euro-Disneys im Haushalt. Da brauchen wir nicht noch einen zweiten. Nee, Paris bleibt Paris zu fahren. Wobei mir da diese ganzen Regularien und der Scheiß mit der Serie und so weiter, das geht mir schon so auf den Zeiger, dass ich da schon sage, nee, ach komm, dann lass es. Wenn die mich nicht wollen, dann wollen die mich nicht. Das ist auch in Ordnung. Dann will ich die auch nicht. Das finde ich dann auch nicht schlimm. Aber das wäre jetzt so im Vergleich dieser beiden Veranstaltungen dann diejenige, die mich deutlich mehr interessieren würde.
Das ist wirklich merkwürdig mit Paris, Brest, Paris, dass man so was das Organisatorische betrifft, was die Anmeldung und diese Serie und Regeln und so, dass man denkt, oh, so diese Individualität, Freiheit, Fahrradfahren, dass es so konträr ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist aber das, was man so hört von Leuten, die dabei waren, was die Stimmung an der Strecke betrifft, dass da eben wirklich Dörfer 24 Stunden fest draus machen. Hm. Das ist dann wiederum was, das, was auch interessant klingt oder wo man sagt, hat man mal Bock zu erleben. Aber stimmt dir natürlich zu, was die ganzen Einschreibe- und Anmelderegularien betrifft, die irgendwie, uff,
ja. Naja, ich glaube, die wollen das halt also dermaßen reguliert haben oder so weiter, damit die Leute, die da starten, auch wirklich dann so potenzielle Finisher sein können oder sind. Ne? Also ich glaube, dass und dass sie sich erlauben können. Also ne, die haben ja immer mehr Anmelder als am Ende Starter. Insofern machen sie da anscheinend auch einiges richtig.
Ich glaube, nächstes Jahr wird die Starterzahl auch nochmal deutlich erhöht.
Ach, sie dürfen dann noch mehr mitfahren?
Ja.
Ja, und da ist mir dann vielleicht auch schon wieder zu viel an Menschen. Also muss ich auch sagen, das ist dann irgendwann mal so der Punkt, wo ich denke, wenn du dann immer nur noch in Pulks fährst, weiß ich auch nicht,
ob das wird aber nicht passieren. Also das wird vielleicht die ersten 100, 200 Kilometer sein, aber danach, das wird sich ausdünnen, egal wie viele da mitfahren. Ja. Das geht ja nicht anders bei der langen Distanz.
Ja, dann mach du das mal im kommenden Jahr und dann kann ich ja mir das für 27 auf die Backe schreiben. Dann ist die Kleidung auch noch mal ein bisschen größer. Die hat eh keinen Bock mehr, was mit den Eltern zu machen. Dann können wir dann die Dreiertour machen, 27. Dann hatte ich irgendeinen runden Geburtstag im 2027?
Ja.
Ja, siehst du? Hat gut geraten. Dann feiern wir deinen 50. in Paris, gemeinsam ankommend.
Na, das wäre zu früh. Das wäre zu früh. Ich wäre erst im November 50.
Ja, das ist egal. Also können wir vorverlegen. Also muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne, wer weiß, was bis November dann passiert. Lieber ein bisschen zu früh feiern als zu spät. Nee, aber ja, das, da wäre ich zum Beispiel eher, und das ist auch nicht so weit und Paris ist schön und ja. Gut, dann haben wir den Netzteiler abgehakt. Wie ich finde, vernünftige Entscheidung getroffen, beziehungsweise wenn man sich mit etwas nicht wohlfühlt, soll man es auch nicht machen. Grundsätzlich und überhaupt. Dirty Boar, da waren wir beide auch gemeldet, Christian und ich. Das ist eine Veranstaltung, ja, möchtest du es kurz beschreiben oder soll ich beschreiben?
Mach du mal.
Ja. Eine Gravel-Veranstaltung, boah, ich bin so in Geografie so schlecht, in Belgien, das weiß ich, aber wo genau da? Im Hohen Fehn, das ist so ein Naturschutzgebiet, so spricht man es hoffentlich aus, wo ich 2016, wenn ich mich recht entsinne, oder 2017 eher, schon mal gestartet bin und nicht meinen besten Tag hatte, das Ding nicht gefinisht habe, abgekürzt habe und so noch ins Ziel gekommen bin, aber am Ende waren es auch nur 30 Kilometer weniger, aber die waren dann haben schon einen Unterschied gemacht. Und da hatte ich also noch eine Rechnung offen, genauso wie mit dem Ötztaler, aber da war es für mich deutlich einfacher, diese Rechnung jetzt zu begleichen. All die, weil wir von meinem Arbeitgeber Bicomponents dort ja ein paar Startplätze hatten und da mitgefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt über den Daumen peilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich schätze mal, 10 Plätze hatten wir. Wir sind so 10 da am Start gewesen. 10 oder 9 oder irgendwie sowas. Und du, Tim, hattest auch einen Startplatz und erneut war das Wetter vorher durchwachsen, beziehungsweise die Prognosen dazu, vorsichtig gesagt.
Completely soaked. Es war doch total nass, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Was? Erzähl doch nicht.
Nein, ehrlich nicht. Also am Ende, ich weiß nicht, ob es da...
Was war das für eine Veranstaltung, wo du komplett... Ach, das war eine andere
Veranstaltung. Nee, das war eine andere Veranstaltung.
Stimmt.
Da kommen wir gleich zu. Nee, das war... Also es hat am Anfang einmal minimal gefizzelt, wie man es hier so schön sagt.
Das hätte mir schon gereicht.
Nee, das hättest sogar du ertragen. Also wirklich, so dass ich noch nicht mal die Regenjacke rausgeholt habe.
Okay.
Und dann ging es ab. Ne? Wie immer meiner einer am Anfang ein bisschen zu schnell mich kaputt gefahren. Und dann zwischendurch ein bisschen rausgenommen, musste einmal am Rad was korrigieren, Arbeitskollegen verloren, dann mal hier wieder einen gefunden, da mal wieder einen gefunden. Und ist eine Veranstaltung, die ich wirklich, wirklich jedem ans Herz lege, der bei sowas mal mitfahren möchte. Also sehr, sehr schöne Strecke, anspruchsvoll, aber auch nicht zu anspruchsvoll. Also am Ende muss ich sagen, der letzte Teil, den ich ja nicht kannte, weil beim letzten Mal ich ja abgekürzt hatte, das letzte Stück war schon so, dass ich gesagt habe, boah, das hätte nicht so sein müssen. Also das war wirklich teilweise, also so eine Flussdurchquerung, ja, völlig in Ordnung, ne? Aber ob es dann die dritte, vierte Flussdurchquerung sein muss, weiß ich nicht. Und dann auch, also ich musste dann auch teilweise schieben, weil die Strecke dann einfach bergab oder bergauf so geröllig war und so anspruchsvoll, dass ich da als technisch nicht versierter Fahrer einfach nicht durchgekommen bin. Also, ne, also das sieht man auch, ich hatte dann teilweise, ich hatte einmal mit dem Garmin Probleme, der hat an dem Tag irgendwie irgendwas, mittlerweile läuft da einwandfrei. Weiß nicht, ob dann Software-Update sich verrückt gespielt hat. Ich habe jetzt das letzte Stück, da bin ich mit einem Schnitt von 12 km/h die letzte Stunde gefahren, weil es einfach auch so anspruchsvoll war und kaputt.
Oder ist ein Flussbeet, oder? Hm? Hört sich nach Flussbeet an.
Ja, alles Mögliche. Also da habe ich mehrere Flüsse durchquert und dann auch auf rauf und runter. Und dann hat der Garmin auch nochmal 200 Meter vom Ziel irgendwie die Segel gestrichen. Und dann kam ich an eine Kreuzung. Der Garmin ging aus und ich war an der Kreuzung. Es ging links, rechts oder geradeaus. Und ich dachte mir so, egal was du jetzt machst, egal welche Entscheidung du jetzt triffst, die ist definitiv falsch. Also da kann ich ja sonst was schon drauf wetten, dass das nicht gut ausgeht. Und habe dann einfach nochmal gewartet, bis noch ein paar Leute nach mir kamen. Und bin dann mit denen irgendwie da hochgefahren. Und es wäre auch definitiv, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen. Insofern war es ganz gut, dass ich gewartet habe. Ja, und also drei Verpflegungsstationen hätten meiner Meinung nach ein bisschen anders sortiert sein können, weil ich da einmal, also bei den letzten, da bin ich mit meiner Flüssigkeit doch nicht ganz so durchgekommen. Da bin ich wirklich auf der letzten Rille hin. Gab es auch warme Nudeln zu essen an der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, an einer der Stationen. Ja, und diese Belge, ne, das bei diesen ganzen Veranstaltungen war auch einfach diese Stimmung, finde ich sehr, sehr schön. Also alle nett, freundlich miteinander. Wenig überhaupt, also ich habe überhaupt nichts mitbekommen von irgendwelchen verbissenen Menschen. ist natürlich frustrierend, wenn du irgendwie selber bis 17 Uhr bin ich gefahren oder 16:30 oder so und um 14:30 schon der eine Kollege aus dem Ziel das Foto schickt und sagt, hey, ich bin da. Pommes sind gut. Ja, gut, ich bin gerade bei Vorverpflegung 3. Dauert noch ein bisschen bei mir. Aber ja, schöne Sache, schöner Event. Jeder, der mal überlegt hat, da zu starten, sollte das durchaus machen. Lustig, im Ziel, das ist so ein relativ großer Zielbereich, wo man sein Fahrrad putzen kann, wo es Pommes gibt, wo es Bier gibt, wo es alles mögliche Zeugs gibt. Und dann gehe ich so durchs Ziel, da so ein bisschen rum, weiß gar nicht, irgendjemand hat sich gesucht und gucke so und sehe jemanden, der guckt mich auch an und denkt so, hä? Und ich so auch, hä? Und dann war das hier ein Nachbar, also was heißt Nachbar, 2-3 Straßen weiter, aber weiß nicht, André Kniekamp ist auch relativ viel mit Fotos bei Instagram und so unterwegs, auch Fahrradfahrer, so wir sind ein bisschen unterwegs. Und wir haben uns am Ziel gesehen und das war so. Keine Ahnung, wie wenn ich jetzt dich, Markus, vielleicht hier auf dem Konzert treffen würde. Also so völlig anderer, also zwar der gleiche Kontext irgendwo, aber so völlig unerwartet. Und das Lustige ist, der hat dann relativ genau an der gleichen Stelle abgebrochen, wie ich in dem Jahr davor. Und ist dann auch abgekürzt ins Ziel gefahren. Habe ich ihn einmal beruhigen können. Nächstes Jahr einfach nochmal machen und dann geht das auch ohne Probleme. Aber Wetter war, muss ich leider so sagen, war insgesamt gut.
Und wie war das Bier?
Das Schöne ist, dass du bei solchen Events, wie ich ja finde, auch immer ein gutes alkoholfreies Bier nehmen kannst. Also ich musste ja noch mit dem Auto fahren, deswegen habe ich mir dann ein schönes alkoholfreies, leckeres Craftbier genommen und das mir dann reingeschraubt. War gut. Ja. Ja. Irgendwelche Fragen zu diesem Event? Anmerkungen? Ergänzungen? Würdest du es denn so nach meinen Erzählungen und den Bildern, die du gesehen hast und so weiter, im nächsten Jahr nochmal auf die Shortlist nehmen?
Ja, würde ich.
Ja, also ich glaube, im letzten Teil, das technisch sehr anspruchsvolle, da hättest du auch wenig Freude dran, vermute ich mal.
Was war denn da?
Ja, so geröllig und so super steil oder super steil Bergabfahrten und
einfach so, so fiese große Steine.
Ja, oder? Was so, meinst du mit schon, es, so schon eher Cross-Country-mäßig die Strecke.
Okay.
Also finde ich, und das gar so ganz am Ende der Strecke, ob das dann sein muss, das stelle ich dann auch immer so ein bisschen in Frage, aber ja, habe ich jetzt einen Haken mitgemacht, hintergemacht, also probiert, geschafft. Fertig. Weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt unbedingt, ne, es gibt so viele schöne Events, ob ich da nochmal dann so einen kompletten Tag da unterwegs sein möchte. Weil man muss sagen, ich glaube 7 Uhr sind wir gestartet irgendwie, 7:30, irgendwie sowas. Das bedeutet natürlich, wenn man noch anreist, ist das jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ne? Also finde ich jetzt leider nicht. Doch, 6:47 Uhr gestartet, dann muss man schon früh aufstehen. Aber du bist ja gerne ein Frühaufsteher. Insofern ist das für dich ja wahrscheinlich kein Problem. Du musst vielleicht mal mit dem Fahrrad hinfahren.
Ja, gut.
Ja, und deine Mütze und deine Kappe hast du auch noch bekommen und deine Flasche, die ich dann noch für dich da organisiert hatte.
Ja, voll gut.
Ja.
Habe ich im Gebrauch auf jeden Fall.
Das ist schön. Ja, also da, ich merke schon, ich habe euch umfassend genug berichtet. Keine Fragen, wenn da Hörerinnen oder Hörer noch Fragen haben, einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich das beantworten. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Veranstaltung, wo ich dann nur ein paar wenige Wochen, Tage später unterwegs war, die neu etabliert ist oder sich etablieren möchte auf dem deutschen Markt, weltweit schon ein bisschen bekannter ist und auch mehr unterwegs ist. Das ist das sogenannte Grinduro Festival. Hattet ihr davon schon mal vorher gehört, bevor ich das jetzt hier irgendwie auf die Agenda mal gesetzt hatte oder da gesagt habe, ich starte da?
Nee. Ich glaube, das ist auch einfach nicht so mein Ding.
Ich hatte komischerweise auch noch, obwohl ich jetzt auch nicht behaupten würde, dass das mein, und warte mal ab, bis ich berichte. Also ich glaube, es ist mehr dein Ding, als du es erwartest. Ich hatte es vorher auch gar nicht auf dem Schirm, bis das mal so aufkam. Und ja, ich weiß, ich bin auch immer noch hin und her gerissen, muss ich gestehen. Also zwischen fantastisch, beste Erfindung seit geschnitten Brot und dann doch der andere Aspekt, es ist einfach auch eine verflucht teure Geschichte. Das muss man einfach auch sagen. Einerseits, wenn man es jetzt wiederum vergleicht mit was für Kosten und Aufwand und Mühe es hat, zu dem Ötztaler zu fahren, dann muss man es vielleicht auch wieder relativieren. Ich bin da noch hin und her gerissen. Also vielleicht mal so eine grundsätzliche Geschichte. Also es sieht sich gar nicht so als Radrennen, sondern es sieht sich mehr als Festival, als Zusammenkommen, als Gathering, als ja so Veranstaltung als Ganzes. Das heißt, ja, es sind dann so Aussteller, ne? Also Giro war da, Evoque war da, da habe ich deine Tasche auch in der Hand gehabt, Canyon war da, wir als Bike Components waren auch mit einem kleineren Bereich da, Tonic, eine Marke von uns mit Reinigungszeug war da, was gut besucht wurde, weil die Fahrräder sehr, sehr dreckig waren. Wir waren noch, das SRAM war da und dann noch teilweise Teams, die von denen gesponsert sind. Also es war ein Fahrer von Movistar zum Beispiel, war dem italienischen Team von SRAM Canyon, dem Frauenteam waren welche da. Also schon einiges an Fahrern da. Und die Idee ist, dass man Freitagnachmittag so ankommt. Dann gibt es Freitag einen kurzen Prolog. Das heißt, es war im Prinzip nur eine Strecke von vielleicht 200 Metern, 250 Metern, 300 Metern, nicht mehr, die allerdings nur bergauf war. Also man fuhr diese Strecke hoch. Unten Zeitnahme, oben Zeitnahme. Oben gab es dann von Bike Components einen Schnaps, wenn man wollte. Und fuhr auf der anderen Seite wieder runter und das konnte man dreimal machen und die beste Zeit wurde gewertet. Dann gab es so eine Wertung für den Prolog. Ich muss da kurz husten.
Ist man mit dem Schnaps schneller geworden oder?
Nochmal?
Ist man mit dem Schnaps schneller geworden?
Absolut. Also, absolut.
Ja.
Kettenfett heißt der. Und der macht schnell. Ja, ja, klar.
Ja.
Da ich morgens, ich bin mittags, ich hatte an
dem Tag. Weil das im Grenzbereich zu Doping ist, oder?
Nee, das ist total legal. Also das ist absolut legal. Da ich auch am dem Tag frei hatte, bin ich an dem Freitag, also am Vormittag von Köln aus mit dem Fahrrad hingefahren. Das waren so rund, ich glaube, 80 Kilometer oder so. Weil ich dachte mir, wenn ich eh frei habe und das Wetter ist schön, dann kannst du das ja machen.
Hat dann allerdings jeden Hügel in Schnaps getrunken.
Ja, genau. Das ist, deswegen hast du mich auch einmal beim Checking irgendwo auf dem Parkplatz gefunden, als ich da kurz ein Nickerchen machen musste. Muss aber zugeben, ich hatte viel an Zeugs mit dann auf dem Rad, aber ich hatte Zelt, Isomatte und Schlafsack in einem Auto mitnehmen lassen, weil das hätte alles nicht gepasst. Genau, also Prolog am Freitag, dafür gab es eine Wertung für den Prolog und am Samstag dann das Rennen. Und es wird auf der Grinduro-Seite auch immer groß davon gesprochen, von der optimalen, wie hieß es, Party-Race-Ratio. Ja, also Party ist durchaus Bestandteil des Ganzen. Und soll es auch sein. Also soll mehr so ein Gathering, ein Zusammenkommen, Spaß haben miteinander und so weiter und so fort sein. Deswegen haben auch sehr, sehr viele Menschen dann da vor Ort gezeltet. The perfect party to race ratio. Genau, das ist die Trademark von denen. Ja, Samstag morgen gab's dann, war ursprünglich der Plan, dass Samstagmorgen das Rennen ist, dass man quasi losstartet. Ich glaube, es waren so um die 100 Kilometer. Mit auch ordentlich Höhenmetern und dann gab es zwischendurch mehrere Verpflegungsstationen. Mittags sollte es auf ungefähr der Hälfte ein Mittagessen, auch ein warmes, geben. Und ja, abends dann wieder, ne, kommt man wieder an, dann Party am Abend und das war's. Das Problem war einfach, dass es fürs komplette Rennwochenende die ganze Zeit Regen vorhergesagt war. Also es war eigentlich, ich kam Freitag an, da war es noch trocken, aber am Freitagabend fing es dann an. Und als ich morgens, Samstagmorgen im Zelt aufwachte, ich hatte unter meinem, unter der Isomatte so ein paar Decken, damit es noch ein bisschen wärmer ist, weil es sollte auch einigermaßen kalt sein. Die waren komplett durchgenässt. Also es war einfach so ausfringnass. Also nicht so ein bisschen feucht, sondern ausfringnass. Und ja, das war schon mal unschön. Es hat auch die ganze Nacht wirklich auf dieses, du kannst ja im Zelt auch, ne, wenn du die ganze Zeit so drauf plätschert, super nervend ist und so. Also war jetzt nicht der beste Start. Wir sind auch Samstag im Regen losgefahren. Und wenn du ein Rennen im Regen losfährst, ist das schon nervend. Man hatte dann die Strecke insofern geändert, dass diese Verpflegungsstation für Mittagessen auf der Hälfte der Strecke wieder zum Start führte. Also ne, man kam quasi nach der Hälfte der Strecke zum Start zurück, hat dann da gegessen und ist dann auf die zweite Hälfte gegangen. Ja, was dann auch dazu geführt hat, dass einige Fahrer dann den zweiten Teil sich geschenkt haben. Also weil es wurde zwar im Laufe des Tages wurde sonnig und man konnte durchaus, ne, also das Wetter wurde immer besser im Laufe des Tages, aber es hat halt, also ne, du warst halt einmal nass. Und ja, das abends die Party ging dann wieder, aber ich muss sagen, dass ich, da war das Wetter mal wieder besser und einige haben auch bis nachts um 4 Uhr oder 3, 4, ich weiß nicht, den Zauberstab ausgepackt. Aber ich war dann auch irgendwann platt, weil das war schon, also irgendwie, ich bin die knapp 100 Kilometer, 8 Stunden habe ich gebraucht, weil die Strecke war auch alles verschlammt. Ich hatte die falschen, erste Mal, dass mir wirklich so bewusst geworden ist, dass ich die richtig, richtig falschen Reifen montiert hatte. Also echt viel gerutscht und nicht mehr zum Stehen gekommen und alles verschlammt und ja, aber was...
Was hattest du denn für Reifen montiert?
Ich hatte die Pirelli Cinturato Hardterra. Also die waren die gleichen wie beim Dirty Ball. Beim Dirty Ball waren die super, ne, weil da war es Schotter, da war es trocken und da waren die perfekt und ich bin auch ein großer Freund dieser Reifen. Die gibt's dann noch mit Mixterra und dann nochmal, ich weiß nicht, wie die letzten heißen, für so richtig schlammig. Die wären perfekt gewesen. Pirelli war auch die ganze Zeit auf der Strecke mit dabei, mit so Rucksäcken und E-Bikes und haben dann auf der Strecke so Material hier, ne, wenn du einen Platten hattest oder so ausgeholfen. Das fand ich ganz ganz nett und so schön. Ja, aber die Cinturato als hartere waren wirklich die komplett falsche Wahl. Also, das war dumm. Mächtig gerutscht viel, einmal links kurz im Busch gelandet und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, was ich wirklich extrem positiv fand, also man hat zwischendurch so immer gedacht, okay, jetzt sind beim ersten Mal hier auch relativ viele Leute aus der Industrie, Presse und so weiter, ne, die hingekommen sind, um das Ganze mal ein bisschen sich anzugucken und zu promoten vielleicht. Ich bin ja in einen Arbeitgeber damit reingerutscht. Aber, also ich habe wirklich sehr, sehr viele sehr nette Menschen dort kennengelernt, ne, aber Kontakt mit gehabt, mitgesprochen, mal hier gesprochen, mal dort gesprochen. Und also so das ganze Flair, was es das da hatte, das hatte schon einiges für sich. Das waren auch so Sachen, dass man mit Leuten sich Freitagabend schon mal kurz unterhalten hat, die Samstag dann wieder getroffen hat und am Sonntagmorgen beim Frühstück dann gemeinsam darüber gelacht hat, dass es immer noch regnet. Ne, das ist nicht so wie beim Rennen, wo man einmal kurz Hallo sagt und dann überholt wird, sondern die Leute immer wieder trifft und auch 2-3 Mal trifft. Und das macht das Ganze schon nochmal besonders in gewisser Hinsicht. Also das kannte ich so von noch keiner anderen Veranstaltung bisher. Stell dir mal vor, beim Ötztaler würdest du Freitag anreisen, es wären alle auf dem gleichen Campingplatz und du hättest Freitag einen kurzen Prolog, Samstag das Rennen und Sonntagmorgen dann noch gemeinsames Frühstück. Dann gab es noch so ein Hangover-Ride und von Komoot noch etwas. Und das war schon ganz, ich will nicht sagen, dass es an Musikfestival erinnerte, aber es geht schon in so eine Richtung fast.
Hört sich nach einem Klassentreffen an.
Ja, irgendwie schon. Wobei ich jetzt außer den Leuten von der Arbeit niemanden kannte. Ich habe da noch eine wirklich sehr charmante Französin auf der Strecke kennengelernt, die auch immer Fotos gemacht hat und so. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, ob sie mir das Foto, also ne, ich habe sie dann mit dem Namen gefunden und habe sie hinterher noch gefragt, ob sie mir noch die Fotos schicken kann. Ganz nett geantwortet und habe dann also Filmemacherin, die auch schon für Café du Cycliste was gemacht hat und sehr viele sehr nette Menschen waren einfach da. Mir ist aufgefallen, dass ich meine die Tasche, wo ich mein Werkzeug drin hatte, mein Portemonnaie und alles hatte ich kurz vorm Start liegen lassen am Zelt. Also bei unserem Bike Component stand so draußen auf einer Box liegen lassen. Da war wirklich Kreditkarte, Personal und so. Aber so von dem Flair und von den Menschen, die da waren, dachte ich mir, brauchst du keine Sorgen machen, das kommt da nicht weg. War natürlich auch nicht weg. Und das beschreibt es, das ist, glaube ich, so ein Indiz dafür, ne, was man immer dachte, was für Leute da unterwegs sind. Und ja, das wird jetzt, ne, also mit dem Regen war es natürlich die Pest, muss man sagen. Also das war schon extrem nervend. Das hat mir auch ein bisschen, mein Plan war von da aus direkt in den Urlaub zu fahren. Also meine Familie sollte vorfahren und ich wollte mit dem Fahrrad an dem Sonntag nachkommen dann. Das haben wir dann auch kurzfristig umgeplant, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Regen. Also ich war einfach am Sonntag, fing es dann auch schon wieder morgens an mit Regen und mich dann nochmal ein paar Stunden durch den Regen zu quälen, da hatte ich überhaupt keine Lust zu. Ja, und deswegen hat man diese Veranstaltung jetzt auch von dem Termin in den Mai gelegt. Also Anmeldung ist schon offen. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man möchte, sich jetzt schon für den Grinduro 2023 dann auch wieder in der Eifel anmelden. Und da kommen wir dann zu dem einen Punkt, den ich dann auch also das Early-Bird-Ticket, wovon es nur eine begrenzte Anzahl gibt, kostet 199 Euro. Und dann später, ich glaube ich 229 beträgt der normale Ticketpreis dann. Und da muss man halt sagen, okay, das ist auch eine Hausnummer. Da ist das ganze Essen, also Bier war nicht mit drin, das war noch sehr lustig, da war, wo das irgendwie Craft-Bier stand und so weiter und da ich ja durchaus gerne mal auch verschiedene Biere trinke, dachte ich mir, ja geil, und dann gab es da allerdings nur so ganz normales Zeug und der Typ hinter dem Bier stand, hatte da eigentlich auch keine Lust drauf, mit dem habe ich mich dann ein bisschen über das Bier mokiert und am Ende meinte er so, ey, ich habe hier aber noch was, und dann packte der uns da so an der Theke, packte der so ein paar leckere andere Biere raus, ne? Und die meinte, darf ich hier nur nicht verkaufen? Ich so, ja, brauchst du mich verkaufen, du kannst mir so geben. Und dann haben wir da ein paar leckere Biere noch getrunken. Ja, also 229 Euro, Bier war nicht drin, das Essen, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen war mit drin an den ganzen Tagen, der Zeltplatz war mit drin, mit sanitären Einrichtungen und so alles. Weiß ich nicht, ob das in einem Verhältnis steht, also ob diese 229 Euro dann gerechtfertigt sind für das, was da geboten wird, bin ich jetzt auch noch nicht sicher. Aber also es ist ja eine Serie, die es auch schon in vielen anderen Ländern gibt. Also in Wales war wohl die Party auch von Anfang an schon ein bisschen größer. Ne, Australien gibt es, glaube ich, es war in der Schweiz. Ich werde mal auch ein Video hier unter der Folge verlinken, wo man so zumindest einen kleinen Eindruck davon hat, was da los war. Könnt ihr euch mal angucken. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen den Preis mal außen vor, dann wäre es eine Veranstaltung, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, kann man machen. Wenn einem das Geld vielleicht auch überhaupt nicht wehtut, weil man davon eh mehr als genug hat, dann wäre da gar keine Frage für mich, dann würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Vor allen Dingen mit dem neuen Termin. Ja, und also ich würde es mir jetzt nicht vom Mund absparen wollen, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das im kommenden Jahr nochmal mache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich zum Beispiel eher Bock, die 230 Euro auszugeben, als jetzt das Doppelte für den Ötztaler. Weil da habe ich ein ganzes Wochenende mal raus, ein ganzes Wochenende für die Hälfte und das, ja. Wie klingt das für dich, Markus? Mach mal auf den Spaß. Du bist doch ein Naturmensch.
Na, ich wundere mich immer schon die ganze Zeit, wie sehr du Freude am Campen gefunden hast.
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt kein bisschen. Also das ist wirklich das, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die zweite Nacht, also weil mein Zelt ja von innen einfach, da stand das Wasser drin. Ich hatte zum Glück oder durch Zufall so eine Ikea-Box, so eine ganz große, durchsichtige Plastikbox. Und da hatte ich irgendwie, warum auch immer, den wirklich großen Teil meiner Sachen drin. Deswegen sind die nicht von unten nass geworden. Und die zweite Nacht habe ich dann auch nicht mehr im Zelt geschlafen, sondern habe mich dann in eines unserer Autos gelegt. Also da war so ein VW Sprinter oder, nee, nicht Sprinter, was ich, irgendwie so ein Ding, das lang genug hinten Ladefläche hatte, dass ich mich da reinlegen konnte. Und ich hatte keinen Bock, nochmal eine zweite Nacht in einem wirklich sehr, sehr nassen Zelt zu liegen.
Aber du hast innerhalb der letzten 12 Monate öfters in dem Zelt gelegen als in den Lebensjahren vorher, oder?
Total. Absolut. Das letzte Mal in einem Zelt gelegen habe ich, keine Ahnung, ich würde schätzen 2008 oder 2009. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr...
bei Rad am Ring, oder? Das ist das Zelt, was du dann dort weggeworfen hast.
Ja, wegwerfen musste, weil jemand, dessen Namen ich hier nicht erwähnen möchte, auf das Zelt draufgetreten ist. Das war ja Schrott. Stimmt, das habe ich vergessen. Rad am Ring habe ich auch gezeltet.
Ich meine, das war vielleicht dein letztes Mal.
Ja, definitiv. Also hast du vollkommen recht. Aber ich habe in diesem Jahr schon mehr im Zelt geschlafen als in meinem ganzen Leben vorher. Zusammen, in Summe. Oh nee, diese Rockfestivals, die habe ich jetzt, aber da habe ich auch, das kann man nicht Schlaf nennen, was da passiert ist. Rockfestival. Spaß habe ich da immer noch nicht dran, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die Isomatte, die ich mir dafür gekauft hatte, also einen Schlafsack habe ich ja noch, die Isomatte habe ich hinterher direkt wieder verkauft. Und das Zelt war auch nur geliehen. Also ich investiere da jetzt noch nicht in eine Camper-Zukunft. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aber wer die Veranstaltung denn jetzt mal, stell dir mal vor, du hättest ein Gravelbike, ne, mit dem du hast ja auch ein Mountainbike, mit dem könntest du ja auch fahren. Es sind viele mit Mountainbikes unterwegs gewesen.
Ich habe eigentlich hier noch den China Flitzer.
Ja, würde ich glaube ich, also wenn ich die Wahl hätte, wenn du ein Mountainbike da stehen hast, würde ich eher das Mountainbike nehmen. Weil, ja.
Habe ich aber nicht mehr im Übrigen.
Ach so, ja, dann hast du nicht die Wahl. Gab auch so Flussdurchquerung, da gab es halt so einen Fluss, da musste man auch wieder durch, der war nur im Gegensatz zu dem vom Dirty Bore deutlich breiter und deutlich tiefer und auch nicht, so überhaupt nicht einsehbar, also man konnte gar nicht sehen, wo man hinfährt. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass manche Leute da beide Reifen durchgeschlagen hatten und dann meinte, da war so ein Servicetechniker von SRAM, ich so, sag mal, Sportsmann, was ist denn hier die Alternative? Das ist wie Alternative. Ich so, hier Fluss, wo Alternative? Der so, es gibt keine Alternative. Also muss ich jetzt hier durchfahren? Ja. Ich so, nee, dann bin ich hier durch den Fluss gelaufen. Irgendwann war es auch so nass, da war es auch egal. Also Endura wasserfeste Socken, super. Aber wenn es von oben reinläuft, nicht so gut, weil wenn das Wasser nicht reinkommt, kommt es auch nicht raus. War dann erstmal eine ganze Zeit lang relativ feuchte Angelegenheit. Ja, aber wäre das denn was für dich, Timmer? Also hättest du da mehr Spaß? Aber so ein Wochenende im Zelt ist jetzt auch nicht so ganz deine Erfreulung.
Nee, wirklich nicht. Also Erholung stelle ich mir anders vor. Vor allen Dingen, also okay, aber ohne den ganzen Regen könnte ich drüber nachdenken. Aber so wie du es erlebt hast,
Ich habe auch die Woche danach, ich bin ja an dem Sonntag, hat meine Family mich da morgens abgeholt und dann sind wir direkt in den Urlaub gefahren. Ich habe die nächsten 2 Nächte wirklich sehr lange und sehr viel geschlafen. so abends 8 ins Bett gegangen und morgens 8 wieder aufgestanden. Also so 12 Stunden Schlafschichten waren da durchaus nicht ungewöhnlich. Aber für dich wäre das gar nichts, Markus?
Also nee, ich muss sagen, ich mag auch dieses dieses Campen bei London, Edinburgh, London, man trifft da Leute, hängt da ab auf dem Zeltplatz und quatscht und so. Das ist ja ein Teil des Ganzen und das mag ich. Und ich habe nur noch
dachte ich auch,
schöne gehört. Erinnerungen an Rad am Ring, auch dieses Festivalcharakter bei Rad am Ring mit ganzen Zelten und den Leuten und so. Das ist schon, doch, ist schon eigentlich ganz cool. Aber ich bin halt irgendwie nicht so dieser, also Straße, Asphalt ist mir einfach am liebsten.
Okay, sehe ich ein. Ja, auch da gab es wieder Teile der Strecke, wo ich geschoben habe. Ach ja, vielleicht noch was zum Rennmodus. Also das ist uns Straßenfahrern ja gänzlich unbekannt. Es wurde in so einem Cross-Country-Modus, wie von Cross-Country-Rennen gefahren. Das bedeutet, also nicht die ganze Strecke wird gezeitet, sondern es gab vier Abschnitte, wo die Zeit genommen wurde. Das heißt, es gab zum Beispiel einmal eine Downhill-Strecke, die war dann, keine Ahnung, so 200, 300 Meter lang. Nee, länger, 900 Meter, Kilometer, keine Ahnung. Da wurde die Zeit genommen und dann gab es eine Uphill-Strecke, da wurde die Zeit genommen. Das waren also immer nur minimale Teile, vielleicht 10% der Strecke insgesamt, die gewertet wurden. Und das dann in Summe deine Gesamtzeit gab. Die Idee, die dahinter steckt, ist so ein bisschen, dass man sagt, du kannst mit deinen Kumpels quasi 90% der Strecke fährst du mit deinen Kumpels und die gezeiteten Strecken kann dann jeder für sich fahren und dann trifft man sich im Ziel, also wenn das Ziel, also ne, der Ziel des Abschnitts erreicht ist, dann trifft man sich da wieder und kann dann zusammen weitermachen. Ich schicke euch auch mal das Video, was ich hier da, also das Offizielle, da hat man, wie ich finde, einen ganz guten Eindruck von dem Event. Ich finde diesen Rennmodus, auch wenn ich da, also mir die Zeiten eh alle egal waren, finde ich eigentlich, die Idee, die dahinter steckt, finde ich ganz gut. Ich finde viele Ideen, die haben, ganz gut. Und wäre das alles jetzt bei schönstem Sonnenschein, wäre das auch alles, irgendwie, wäre man dann nochmal mit einem anderen Gefühl rausgekommen, glaube ich. Und wie gesagt, also Markus, vielleicht musst du hast dich jahrelang gegen den Auflieger gewehrt. Den Schritt hast du jetzt schon mal gemacht. Vielleicht musst du auch nochmal so ein Crossbike.
Also ich habe dieses Jahr auch so ein bisschen Transcontinental Race ein bisschen verfolgt, weil quasi da der Herr Strasser dabei war und angetreten ist. Christian, du erinnerst dich sicherlich an Berlin.
Ja. Kurz der Verhaftung fast entgangen.
Bitte was? Deswegen habe ich der ganzen Sache dieses Jahr mal wieder ein bisschen Zeit als Zuschauer geschenkt. Und das ist auch so eine Sache, da gibt es dann halt diese Parcours vor diesen, also eigentlich wählst du deine Strecke selbst, aber diese Parcours sind halt irgendwie festgelegte Strecken, die aber so, also die Leute teilweise schieben müssen und ich finde das einfach nur so, das sind auch nicht irgendwie nur mal 5 Kilometer, sondern irgendwie 150. Das nimmt mir total die Motivation, an sowas teilzunehmen. Dieses Querfeldein, Geschiebe. Ich will Radfahren, ich will nicht schieben. Ich will Radfahren.
Ja und nein. Also ich finde, dass diese Schiebepassagen, die es jetzt auch bei der Veranstaltung ab und zu mal gab, ich betrachte das immer auch als Abwechslung.
Weißt du, wenn ich zu Fuß unterwegs sein will, gehe ich wandern.
Ja, aber stell dir mal vor, du hast beides auf einmal. Two in one. Das Beste aus allen Welten vereint. Ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es eher der Dreck, der mich da immer stört. Aber wenn du nicht alles fahren, du kannst ja theoretisch alles fahren. Ne? Also wenn du gut bist, kannst du das wahrscheinlich alles fahren. Aber ich riskiere dann auch zu wenig in der Abfahrt. Ne? Also da, vor allen Dingen, wenn ich gesehen habe, dass ich nicht der Einzige war, der da geschoben hat. Ja, aber beim Cross-Rennen schiebst du ja auch in Teilen.
Mache ich ja nicht.
Ach so. Ja, aber dann läuft man auch Treppen hoch und so weiter.
Ja, ich fahre aber keine Cross-Rennen. Also.
So, ja. Nee, es muss ja auch nicht jeder alles mögen. Also ich finde das ja
falsch, genau,
zu sagen, nee, kein Bock auf sowas. Vielleicht nach dem Zeitfahrersatz. Also schau dir das Video mal. Also ja, ich kann es verstehen. Vor allen Dingen, ich bin ja auch jemand, der technisch sehr unsicher ist. Ne? Der vor diesem, wenn man einmal ins Rutschen kommt da und so, dann geht mir die Pump direkt. Und so weiter. Und wenn ich da sehe, ach so, das war doch beim Dirty Boar ganz lustig, eine kleine Anekdote von der Strecke. Längere Abfahrt Passage, also nicht steil, aber so, dass man zusehends Tempo drauf bekam, relativ schottrig, aber man konnte gut drüber rollen. Und am Ende dieser Passage ging es links rum und rechts rum, also so eine T-Kreuzung, ne, wo man immer dann sagt, dass man in Amerika die Leute dann geradeaus in die Büsche fahren. Und ich fahre darauf zu und irgendwann merke ich, ich bin eigentlich ein bisschen zu schnell, um jetzt noch zum Stehen zu kommen. Und außerdem stand an dieser T-Kreuzung genau jemand, also so mittig auf der Straße, also mit seinem Fahrrad. Und ich gehe voll in die Eisen, aber ich rutsche einfach weiter. Der hat da zu viel Geschwindigkeit drauf. Gehe in die Eisen, rutsche weiter, rutsche auf den zu. Und er bewegt sich auch kein Deut weg. Also, ne, ich war so voll auf Kollisionskurs. Also, ich Titanic, da der Eisberg und geradeaus drauf zu. Und so in der letzten Sekunde schaffe ich es noch ein bisschen links an dem, weil ich wollte jetzt auch nicht groß in die Kurve, weil ich sah, man kam dann von diesem Schotterstück auf eine Straße, aber auf der Straße lag überall so ganz feiner Kies und ich wollte mich da jetzt auch nicht groß irgendwie mit Gelenkmanövern selber ins Abseits schießen. Und ich kam aber so gerade wirklich, so, ich schätze mal 50 Zentimeter, 40 Zentimeter, konnte ich nur an ihm vorbeifahren und der guckt mich nur an, ich so, Alter, hast du mich nicht gesehen oder was? Der so, irgendwie war ich gerade gedanklich woanders. Irgendwie sowas hat er dann auch gesagt. Aber naja, solche Sachen passieren da auch. Ja, wie gesagt, kann verstehen, wenn man sagt, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ich fahre lieber Straße und das ist alles berechenbarer als da. Aber Timmer, du würdest sagen, beim besseren Wetter wäre das schon etwas, wo man drüber nachdenken könnte.
Ja, also so kurze Schiebepassagen stören mich auch nicht. Ich meine, wenn das so ausartet wie bei Transcontinental, wo du dann mal so 2 Stunden lang oder noch länger dein Rad schieben musst, das finde ich dann auch eher so abtörend. Aber so ein bisschen Abwechslung zwischendurch finde ich eigentlich auch ganz gut.
Ja, also das
Weil es ist ja irgendwie so ein bisschen so, als würde man einfach mal eben kurz aus dem Sattel gehen und sich lockern und Ja. Danach sitzt man ja wieder besser.
Es waren auch wirklich, also ich würde sagen, es war pari pari bergauf und bergab, was ich geschoben habe. An manchen Stellen dachte ich mir einfach, ey, hier habe ich keinen Bock runterzufahren, weil ich möchte nicht in der Eifel sterben. Also das möchte ich nicht, dass man das meinem Kind erklären muss. Mein Papa ist in der Eifel beim Radrennen gestorben. Das war es mir dann doch nicht wert. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, auch hier wieder, ne, schickt sie uns einfach als Kommentar, bestimmte Aspekte. Zum Beispiel Essen fand ich jetzt, ne, es wurde vorher groß gelobt, hier mit, weiß gar nicht mehr, was da auch so, warte mal, Party Schedule, Excellent Food. Also ich bin immer satt geworden. Das ist ja schon mal ganz exzellent für mich. Und das war auch okay, aber das war jetzt auch so nicht so, dass ich da sagen würde, da war die best Cuisine ever. Das war okay. Andererseits muss man sich halt dann auch die Frage stellen, ne, bin ich da jetzt zum Essen oder und andererseits muss man halt auch fragen, wofür wird das Geld denn dann ausgegeben? Ne, wenn da, also klar, die wollen auch Geld daran verdienen an der Veranstaltung, aber zu welchem, na, also muss man da vielleicht nicht auch ein bisschen mehr bieten? Ja, Fragen immer gerne. Kleiner Gruß aus der Küche habe ich jetzt hier auf der Liste.
Ja, ich habe die letzten 2 Monate eigentlich damit verbracht, mal meine Bikes wieder auf Vordermann zu bringen und mich auch von Dingen zu trennen. Deswegen habe ich auch das Mountainbike nicht mehr, was das erste Jahr, 2006 bin ich nach Norwegen und im Herbst habe ich mir ein Mountainbike hier geholt und bin es eigentlich zu wenig gefahren und dann denkt man mal, ja, behält man, kann man ja vielleicht nochmal und so. Und jetzt habe ich mich einfach mal von dem ganzen Zeug getrennt, einfach mal durchsortiert. Bei mir in der Werkstatt ist richtig Platz wieder geworden, kann sich da irgendwie bewegen, kann Dinge tun. Und da ich ja meine Bianchi kaputt gemacht habe, musste ich ja auch wieder ein bisschen schrauben und das habe ich die letzten Monate gemacht und wie ich finde auch eigentlich ganz erfolgreich. Genau, und die erste Sache war ja, dass mein Rahmen, der Carbonrahmen, wurde ja quasi repariert. Gibt es hier in Norwegen einen Carbonbauer, der macht doch so Sitze, also ja,
Sättel. Ah, okay.
Fahrradsättel. Aus Carbon. Also wenn ihr mit euren, ihr seid ja immer viel am Ausprobieren und so, wenn ihr da mal nicht zufrieden seid und nochmal am Ende doch nochmal einen letzten Versuch, also es gibt hier in Norwegen jemanden, der Carbon-Sättel individuell anfertigt.
Ja, diese individuelle Anfertigung, da habe ich ja noch die Geschichte von dem Herrn Timmer im Ohr. Wie lange hat der Sattel gehalten, bis du ihn weggeschmissen hast?
Ja gut, 2-3 Jahre schon.
Ach so. Nee, ich dachte, diese Maßanfertigung.
Ja, ich habe einen Maßsattel, habe ich. Und der hat so 2-3 Jahre gehalten. Also ich dachte, ist da noch irgendwas anderes, was ich gerade ignoriere?
Dieser Gebiomeister, was? War das nicht auch?
Ja, doch, der hat 2-3 Jahre gehalten.
Ah, okay. Nee, ich dachte, den hättest du sofort entsorgt.
Ja, warte mal, wenn man es genau nimmt, hatte ich erst ein Modell, das hat mir irgendwie gar nicht gepasst, ja. Und dann konnte ich das aber nochmal umtauschen in ein anderes Modell. Und dieses andere Modell, das war so ein bisschen sportlicher, das hat dann 2-3 Jahre gehalten.
Ah, okay, gut. Ich hatte nur die Erinnerung, dass das überhaupt, also Maßsattel, der überhaupt nicht passte. Ja. Okay,
aber zumindest hat der Kollege quasi mir meine Hinterradstrebe wieder repariert. Mhm. Und muss ehrlich sagen, man sieht, also der ist quasi so, der Aufkleber ist halt irgendwie abgetrennt, also so vom Lack her, also da war so ein Aufkleber irgendwie drüber mit so Streifen. Da siehst du, dass jetzt das ordentlich abgeschnitten ist und dass auf der anderen Seite, auf der Hinterradstrebe, der Aufkleber ein Stück länger ist als auf der Seite, wo es repariert wurde. Mhm. Aber du siehst, was jetzt die Lackierung betrifft, das Schwarz betrifft, keine Übergänge, also es ist wirklich exzellent gemacht. Mhm. Und habe auch 5 Jahre Garantie auf diese Stelle. Also wenn das jetzt irgendwie eine Sollbruchstelle ist, die irgendwie wieder bricht, dann wird das habe ich jetzt 5 Jahre Garantie auf den Schaden.
Vertraust du dem Material jetzt wieder? Also bist du da so hundertprozentig?
Ja, doch, okay. doch, das mache ich. Genau, habe dann noch das Scheidauge gewechselt und habe quasi meine Campagnolo EPS mit einer Campagnolo Super EPS von 2016, 17 irgendwie getauscht. Hintergrund der Geschichte ist, dass...
Darf ich eine Frage eine Frage kurz? Schaltauge getauscht. Hattest du noch eins da oder hast du das von Bianchi bestellen müssen dann einfach?
Nee, ich habe zufällig hier einen Online-Shop gehabt, der ein passendes Schaltauge im Online-Shop hatte für 15 Euro. Also war irgendwie Zufall, dass das...
ja, weil das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
Genau. Das war wirklich Zufall. Genau, das habe ich also noch getauscht und habe dann quasi die komplette Schaltung umgebaut, wobei das immer so eine... Das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, als man sich das vielleicht vorstellt. Also erstmal wieder dann... Das Problem ist ja, das war ja eine ziemlich alte Schaltung von 2014, glaube ich. Das heißt, die Ersatzteile, also sind halt extrem teuer und ich hatte durch Zufall, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast schon erwähnt habe, ich habe im Zuge meiner Autoneuanschaffungen in diesem Jahr mal so meine Versicherungen gecheckt und habe Versicherungen gewechselt. Also komplett alle Versicherungen umgezogen zu einem neuen Anbieter. Und die Hausrat hatte quasi eine Kündigungsfrist und einen Tag bevor mein Unfall war oder bevor ich das Fahrrad halt da kaputt gemacht habe, ist die neue Versicherung in Kraft getreten.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Und habe dann irgendwie, und ich wusste, okay, dieser Carbon-Schaden kostet, glaube ich, 650 Euro mit Versand hin und her für mich. Damit habe ich gerechnet und dann habe ich irgendwie geguckt, gebrauchte Teile für die Schaltung und so weiter. Und dann hatte ich irgendwie das Glück, irgendwie zu googeln und bin über einen Artikel gestolpert, in dem ich festgestellt habe, dass meine neue Hausratversicherung nicht nur den Diebstahl von Freizeitartikeln versichert, also wenn dir dein Surfbrett geklaut wird oder dein Fahrrad zu Hause geklaut wird, sondern auch der Gebrauch und wenn Dinge quasi bei Gebrauch kaputt gehen. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich dachte, hä? Also.
Ja, würde ich jetzt auch nicht
von ausgehen. Unmöglich. Schadensmeldung gemacht und dann wollten die natürlich einen Kostenvoranschlag von der Fahrradwerkstatt für die Teile und da kann ich natürlich nicht mit irgendwie, ich besorge mir auf eBay gebrauchte Teile in Deutschland, alte, sagen hier, dass das kostet, sondern die wollten halt von einer richtigen Fahrradwerkstatt was haben. Und die hatten aber zufälligerweise noch eine Campagnolo Super Rekord EPS. Also ein älteres Modell, aber neuere Elektronikkomponenten als die Rekord. Da. Und deswegen kam es dann zu einem Kompletttausch des Ganzen. Ich hatte einen Eigenanteil, aber das war, ich glaube, es waren 200 Euro Eigenanteil bei dem ganzen Geschichte. Also im Vergleich zu dem, was ich erwartet hatte, eigentlich lächerlich. Genau, und dann habe ich da quasi die Super Record EPS umgebaut und das die Version 2 oder 3, ich glaube 3 sogar, wo man quasi die Schaltung auch mit seinem Garmin koppeln kann. Und mit einer App auf dem Telefon und Software-Updates machen kann und sehen kann, wo man gerade schaltet und so Geschichten. Verschiedene Sachen einstellen kann. Ich bin noch nicht so sehr zum Fahren gekommen und habe aber quasi mal wirklich so einen Komplett-Check gemacht und unter anderem auch von meinem Cyclocross, was ich ja dann in England gefahren bin. Und was ich aufgrund des kurzfristigen Umstiegs auf dieses Rad letztendlich so viele technische Probleme hatte, die dazu beigetragen haben, dass das dann doch keine runde Geschichte wurde. Also ich will jetzt nicht nur auf die technischen Probleme schieben, aber sie waren ein Teil des Ganzen. Und da habe ich festgestellt, und hier kommt jetzt der kleine Gruß aus der Werkstatt, ich hatte ja erzählt, dass die Gänge mit den kleinsten Ritzen da, mit den kleinsten, leichtesten Gängen, dass das alles nicht funktioniert, also mit den größten Ritzen, dass das irgendwie gerutscht ist und geklappert hat und alles Katastrophe war. Und habe festgestellt, dass im Endeffekt ein Ausrichten des Schaltauges genau diese Probleme komplett behebt. Ich habe also, es gibt von Parktool gibt es ein Tool, um das Schaltauge zu richten.
Das hat mich verlinkt. Ich wusste nicht, hatte jetzt nicht gewusst, dass es das ist, was du hast. Aber ich habe einfach, um mal für die geneigten Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, habe ich einfach mal ein Werkzeug verlinkt. Und das ist dann ja auch durch Zufall das, was du genau hast.
Genau, also es gibt, ich habe das DRG 2.2 und da gibt es mittlerweile ein neues, die 3.0. Okay. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so sehr im Verkauf gesehen bei diversen Händlern, aber bei Parktool gibt es quasi eine neue Version auf der Webseite und die meisten Shops bieten noch die 2.2 an. Und das ist, ich meine, man stellt ja oft viel an der Schaltung ein und justiert und macht und denkt, warum klappt das nicht, warum passt das nicht? Und ich bin ja mit dem Cyclocross jetzt da irgendwie auch nicht gestürzt, aber einfach durchs Anlehnen, einfach durch normale Lagerung hat sich das eben über die Jahre dann doch so sehr leicht verbogen, was man mit dem bloßen Auge nicht sieht, aber mit so einem Richtwerkzeug dann doch sehr deutlich wird. Und ich habe das Schaltauge gerichtet und siehe da, alle Schaltprobleme komplett gelöst. Also 1A sauber schaltet jetzt quasi auch wieder das Cyclocross durch. Das war ein richtiges Aha-Erlebnis für mich.
Ja, hätten wir das doch mal vor London in London gemacht, man sagt jetzt natürlich der Klugscheißer in mir. Aber hinterher ist man immer klüger.
Das war ja mein Zeitproblem. Also ja, das war ja wirklich, was war das, Dienstag oder so, was passiert? Dann musste ich irgendwie mittwochs Rad umsteigen und Montag bin ich in Urlaub gefahren oder so. Also
das war einfach. Das werde ich mir gerne
sagen. Und es ist auch, ich muss auch sagen, ich hatte an diesem China-Rahmen, den ich da habe, lässt sich das Schaltauge nicht so einfach wechseln. Oder es lässt sich wechseln, aber es ist natürlich, kriegt da mal ein passendes Schaltauge her, wenn du es kaputt machst. Man geht da schon sehr vorsichtig ran, wenn man da anfängt rumzubiegen und auszurichten. Aber das muss ich sagen, also an alle, die quasi schrauben zu Hause und irgendwie alles selber machen, so ein Richtwerkzeug für ein Schaltauge lohnt sich anzuschaffen. Kostet um die 100 Euro, kriegt man vielleicht auch mal gebraucht, aber es löst wirklich eine ganze Menge Probleme.
Man sagt ja auch ein Schaltauge, ne? Einmal richten geht, zweites Mal ist ab. Ich habe es auch schon erlebt, dass, also meins wurde auch schon mal von jemandem, der das wirklich gut kannte und ein begnadetes Händchen hat, zweimal gerichtet, also von dem alten, von dem Canyon. Ich weiß gar nicht, bei dem Surly muss ich mal gucken, da habe ich gar nicht so richtig raus, aber das Richie hat zum Beispiel gar kein Schaltauge. Also da ist, weil ich glaube, die Philosophie, die da wiederum hintersteckt, ist einfach, dass man sagt, naja, das ist ja eh alles Stahl. Wenn das Schaltauge hinten abreißt, dann schweißt es halt wieder dran. Das ist der pragmatische Ansatz. Wahrscheinlich kann man das dann auch einigermaßen einfach richten. Ja, mal gucken. Ja, aber habe ich schon öfter gehört, ne, dass man an der Stelle, wie hast du das gemerkt oder wie bist du darauf gekommen, dass das Schaltauge sein könnte?
Naja, ich habe ja gemerkt, dass quasi nicht die Schaltung an sich in allen Gängen irgendwie ungleichmäßig schaltet, sondern dass es immer nur einen gewissen, also immer die kleinen, leichtesten Gänge betrifft. Und dann fängt man halt so an, ein bisschen nachzudenken, was könnte denn irgendwie wo nicht passen. Und ich habe das Werkzeug ja da gehabt. Das hängt ja bei mir in der Werkstatt an der Wand. Und dann habe ich das halt mal zur Hand genommen und mal geguckt. Und dann habe ich noch von GCN auf Deutsch ein ganz gutes Werkstattvideo zu genau dem Thema gefunden. Weil das war auch so in der Zeit, da hatte ich eh ein bisschen geguckt nochmal, wie ist das mit der Campagnolo, mit der Record, mit dem Einstellen, weil diese elektronischen Schaltungen einzustellen nicht ganz so einfach ist. Da musst du dann irgendwie Knöpfe drücken und warten, bis es blinkt und gewisse Schaltkombinationen in der Grundeinstellung haben, um das Ganze zu resetten. Und ja, wenn du dann auch mal falsch drückst, dann hast du plötzlich das Ding komplett verstellt.
Explodiert.
So ungefähr. Also das hat mich einige Nerven gekostet, bis ich es dann hingekriegt habe, in den richtigen Abständen die richtigen Knöpfe zu drücken. Und da hatte ich eh ein bisschen geguckt und da hatte ich dann auch noch bei GCN quasi so ein Werkstattvideo gefunden, die genau auf das Thema auch nochmal eingegangen sind und ja, das passte alles. Und es war wirklich extrem, also diese vielleicht 5 Millimeter, die das unten verbogen sind, die kriegst du mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen. Wenn du aber quasi mal schaust, das verlängerst und also diese 5 mm auf einer Länge auf 20, auf einem halben Durchmesser vom Hinterrad, sind das dann plötzlich irgendwie 2, 3, 4 Zentimeter. Da merkst du plötzlich, ui, hier ist es ja doch ganz, ganz arg.
Ja, aber cool, dass das so funktioniert hat und dass du damit so drin bist. Und das Bianchi läuft jetzt wieder so wie es soll.
Genau, das Bianchi läuft wieder wie es soll. Ist natürlich wieder eine Umstellung gewesen. Ich weiß gar nicht, ein oder zweimal eine kurze Runde gemacht. Bin noch gar nicht viel gefahren. Dann war Urlaub, dann war ich krank. Ja, war immer irgendwas. Hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich es letztendlich komplett hatte, weil die Montage der Batterie, also es gibt eine Batterie und die machst halt, kommt in den Rahmen rein. Da gibt es zwei Montagevarianten. Die eine Variante ist, du schiebst die in die Sattelstütze rein. Und die andere Variante ist, du schiebst sie quasi in den Rahmen rein, nach unten. Dadurch, dass das Bianchi eine...
Wo in den Rahmen reingeschoben?
Na dann dort, wo die Sattelstütze reinkommt, in das
Sitzrohr.
Also ins Sitzrohr, genau.
Und was war die andere Variante, die erste?
Die erste Variante ist in die Sattelstütze.
Da stehe ich auf dem Schlauch. Aber dann am Ende sitzen sie ja noch an der gleichen Stelle, ne?
So ungefähr, genau. Ja,
okay.
Genau, ist ungefähr an derselben Stelle, genau, dass, wenn du es in der Sattelstange hast, dann ist es ja ein Stückchen höher, sag ich jetzt mal, 10, 15 Zentimeter. Und wenn du es im Rohr hast, dann machst du es dort fest, wo eigentlich der Flaschenhalter ist. Auf der Höhe wird das dann montiert. Und das Problem war, ich habe eine Aero-Sattelstütze. Und da gibt es dann wiederum ein Zubehör, um über die Batterie so eine Art Gumminippel zu machen, damit man das in so eine Aero-Sattelstütze bekommt und sich da dann festklemmt, dass es nicht rutscht. Und die andere Variante ist, eine extra Halterung zu kaufen, die um die Batterie kommt, wo du dann Gewinde hast, die genau zu diesen Flaschen Ösen passen. Und dann gibt es Spezialschrauben und dann kannst du quasi erst die Batterie von außen festschrauben und dann hast du nochmal ein Gewinde außen drauf, auf das du dann deine Trinkflaschenhalter machen kannst. Und so habe ich es letztendlich gemacht, so hatte ich es auch vorher, aber das ist halt eine andere Halterung gewesen, dann musst du es bestellen, bis es dann da ist.
Ja,
dauert einfach alles. Ja. Nach und nach. Ach, im selben Zusammenhang habe ich noch meinen Lenker nochmal 2 Zentimeter breiter gemacht. Also selben Lenkermodell bestellt, aber in 2 Zentimeter breiter. Das hat sich jetzt auch ein bisschen komfortabler angefühlt. Und ich muss gucken, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr fahre. Und habe jetzt das Cyclocross habe ich jetzt quasi auf der Rolle eingespannt. Das wird jetzt mein Winterrad für die Rolle. Und das Bianchi, das lasse ich jetzt als
draußen.
Für draußen, genau. Weil sonst hatte ich das immer auf der Rolle und so. Und jetzt, glaube ich, habe ich das eine ganz gute Verwendung für Cyclocross, dass ich es einfach auf der Rolle fahre. Und,
Interessant, ich bin jetzt auch vor kurzem bei einem Testevent mit verschiedenen Rädern gefahren, wo ich dann auch nochmal einen schmaleren Lenker gefahren bin, wie sehr man sich daran gewöhnt. Jetzt, also ich fahre einen 44er im Vergleich zum 42er vorher. Und eins der Räder dort hat einen 42er montiert, mit dem ich gefahren bin. Wie unbequem sich das dann auf einmal direkt wieder anfühlt, ne? Wenn man dann wieder so auf den schmalen Lenker zurückgeht. Ja, cool.
Es ist, die Geometrie der beiden Räder ist ja eh schon recht unterschiedlich. Und man wird ja nicht jünger.
Boah.
Ein bisschen mehr Komfort. Und das Bianchi ist ja an sich auch schon sehr aggressiv. Ich habe schon angefangen zu überlegen, mir doch irgendwie mal für Langstrecke doch eventuell mal ein neues Rad zuzulegen, also mit ein bisschen mehr Komfort. Das war so die Überlegung, in das Cyclocross lohnt sich dann nochmal was zu investieren, aber das ist jetzt okay, so wie es ist. Ich habe da jetzt einfach mit ein bisschen Rumschrauben das halbwegs auf Vordermann gebracht. Es ist, denke ich, nicht für irgendwie große Langstrecken gedacht, für die Rolle aber völlig in Ordnung. Und wäre mir aber, denke ich, irgendwie mal ein bisschen was Komfortableres für Langstrecke zulegen
müssen. Aber hoffentlich nicht das neue hässliche Bianchi. Weil das ist wirklich die Ausgeburt der Hölle.
Mit den Lufteinlässen.
Ja.
Also schon speziell.
Nicht sogar, was ich 3 Teams dran gesessen haben, wo aber keiner miteinander sprechen durfte. So sieht das Rad aus. Meiner Meinung nach zumindest. Schade. Ja, aber das klingt doch alles nach einer Perspektive und schön, dass das Rad nochmal gerettet werden konnte und das auch zu einem kostengünstigen Bedingungen, weil sonst wäre das ja echt
ein Groschen. Ich bin jetzt aus der Nummer schon recht gut rausgekommen. Also, und es war auch schön, wieder mal zu schrauben, habe ich lange nicht gemacht. Habe wieder in der Werkstatt Platz gemacht und irgendwie ist schön, wieder zu schrauben und durch sein ganze Krams zu gehen, was man so rumliegen hat, Dinge noch hier. Das heißt, bei uns gibt es ja nicht eBay, bei uns heißt das anders, aber ich habe jetzt auch unendlich viel Zeug verkloppt. Einfach was rumliegt, was die meisten vielleicht wegwerfen würden, aber wo man denkt, komm, vielleicht brauchst du noch jemand, weil es irgendwie nicht mehr gibt.
Ja, genau, das finde ich, den Aspekt finde ich auch das Wichtigste fast daran, ne? Also, dass die Einnahme ist jetzt schön, aber dass es noch genutzt wird oder dass man es, ich habe ja auch meinen Canyon verkauft vor kurzem. Das hing, seit ich hier eingezogen bin, also seit 4 Jahren hing das an der Wand und ist, glaube ich, 2-mal bewegt worden. Also, und dafür nimmt es zu viel Platz weg und dann soll es lieber jemand fahren und es hat eine junge Dame gekauft für ihre Schwester als Geschenk, die jetzt mit dem Rennradfahren anfängt und dafür ist es irgendwie gemacht. Und finde ich auch. Also sich von Sachen trennen, die man einfach 2 Jahre nicht mehr angepackt hat, das wird es jetzt auch nicht mehr groß nutzen. Dann soll es lieber weg und jemand anders Freude daran haben.
Ich habe mein erstes Rennrad, was ich je hatte, habe ich mit nach Norwegen geschleppt im Umzug irgendwie. Immer so die Idee gehabt, ach, das hängst du dir mal an die Wand. Ist nie was draus geworden. Das hat jetzt finanziell keinen Wert, ist halt irgendwie Stahlrahmen gewesen, Olmo, Italiener, 1900, irgend so eine Sonderedition von 1985. Der habe ich rausgelegt, habe ich nicht mal einen Preis dazu geschrieben, habe ich einfach 100 Euro jemandem gegeben, der sagt, Mensch, ich hatte einen Olmo, ich finde das schön, das wurde mir geklaut. ich würde es gern kaufen und wieder fahren, also so im Alltag in der Großstadt. Oh, sorry. Also da ging mir jetzt auch darum, Mensch, bei mir steht das nur rum, es nimmt Platz weg, es steht im Weg letztendlich und es fährt noch jemand. Das ist doch, ist doch super.
Ja. Ja, total. Absolut. Bin ich auch dabei. Gut, das werden wir ab jetzt immer einführen. Also ab jetzt gibt es einen kleinen Gruß aus der Werkstatt, wenn uns was aufgefallen ist. Meistens wird es ja dir am ehesten auffallen, weil beim Timmer ist das ja eher der Marvin des Monats. ich möchte über zwei Produkte wollten wir noch reden, stehen auf der Agenda für heute. Und zwar einmal Bekleidung oder auch nicht. Man weiß es nicht genau. Das ist ein kleiner Teaser für den nächsten Punkt. Und ich spreche gerade über eine kurze Lampe. Ist jetzt, es wird dunkel, die dunkle Zeit kommt und wer, vielleicht ist ja der ein oder andere auf der Suche noch nach etwas. Und ich bin damit, ich weiß gar nicht, wie, ich bin im Zuge der Dirty Boar Vorbereitung, glaube ich, mehrfach damit gefahren. Bin jetzt am vergangenen, also immer mal wieder benutzt. Und bin damit auch jetzt am vergangenen Wochenende zum Beispiel, also ich bin sehr früh zur Arbeit gefahren, morgens irgendwie 3 Stunden im Dunkeln noch oder 2,5 Stunden im Dunkeln hin, auf dem Rückweg dann auch nochmal ein paar Stunden in der Dunkelheit gefahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fahre mittlerweile gerne, wenn ich weiß, es ist mehr als, ich fahre jetzt länger als 1 Stunde oder 1,5 im Dunkeln, dann fahre ich eigentlich fast immer mit Stirnlampe, damit ich in die Richtung gucke, also Leuchte, in die ich gucke, und mit einer Lampe noch am Lenkrad. Fühle ich mich einfach am wohlsten mit. Und da habe ich jetzt von Sigma, die habe ich schon vor sehr, sehr langer Zeit, weiß ich gar nicht mehr, wann sie hier eingetroffen ist, zugeschickt bekommen, die Aura 100 und das Blaze Link Rücklicht. Nicht Rücksicht, Rücksichtnahme kann man auch immer gut, ist auch immer wichtig, aber das Rücklicht. Eigentlich sollte man, also ich dachte immer bisher oder in vielen Bereichen, ne, also es gibt ja so Produkte, die sind ausgespielt, also Mobiltelefone werden auch nicht mehr so viel besser immer, nur so keine Revolution, sondern noch Evolution. Und Rücklichter, ich meine, was kann man am Rücklicht oder Rücklicht und Vorderlicht noch groß verändern? Man kann vielleicht den Akku größer machen oder den Akku effizienter machen, dadurch die Laufzeit verlängern. Eine andere Form von Befestigung. Man kann es komplett aufbohren, so wie es Garmin macht, mit der Kamera, die noch drin ist, oder so ein Radar einbauen. Aber jetzt in so einem, ich sag mal, Normalpreissegment war mir nicht bewusst, was man da noch groß verändern kann. Und deswegen fand ich das jetzt ganz nett oder trickreich. Es ist zum einen ist es eine Vorderleuchte. Ich glaube, Sigma Aura 100 sagt wahrscheinlich, oder bin ich sehr sicher, 100 Lux, also das ist die maximale Lichtstärke. Damit, das reicht für mich am Lenker völlig aus, um weit genug zu gucken. Also 110 Meter, sagen sie selber, kann man damit ausleuchten. Ich habe es vorne am Auflieger drauf gehabt und ich konnte nach vorne gut gucken. Das ist für mich so das Kriterium. Das Hinterlicht, ich glaube, du hast es auch, oder? Das Blaze, Christian?
Ja, aber nicht das. Also du hast ja jetzt so ein spezielles mit so einer Link-Funktion.
Ja, aber das ist sonst ist das, also vom Leuchten her und so weiter, Laufzeit und so ist das, bin ich sehr sicher, genau gleich. Also es hat nur noch dieses Zusatzfeature. Und ich finde, das ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ich glaube, das kostet so 18 Euro, 19, sagen wir mal zwischen 15 und 20 Euro ist das ein No-Brainer-Rücklicht, finde ich. Hat eine Bremsfunktion, also alles, was heute so moderne Lichter haben. Und was an diesem Set das Besondere ist, du hast quasi vorne am Vorderlicht hast du den Anknopf. Bei, ich glaube, fast allen Sigma-Lampen zweimal draufdrücken, geht das Ding an. Und damit leuchtet nicht nur das Vorderlicht, sondern das hat sich über, ich glaube, eine Funkverbindung mit dem
Bluetooth.
Bluetooth ist das? Okay.
Ja.
Mit dem Rücklicht verbunden. Und das heißt, du schaltest vorne an und dann geht das Rücklicht mit an. Klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn du jetzt während der Fahrt einfach mal das Licht anmachst und hinten geht es auch direkt an, du musst nicht anhalten oder irgendwelche Verrenkungen machen, das finde ich so
ist wirklich mal ein Feature irgendwie. Ja.
Also hatte ich vorher, bin ich aber auch vorher nicht auf die Idee gekommen, einfach da nochmal wieder irgendwie Funk einzubauen. Was es auch hat, und das finde ich auch schön, es hat die Anzeige dann vorne, das heißt, du weißt immer genau, okay, so viel, ne, also so 4 Balken und im Prinzip 5 Stati. Das heißt, du weißt auch, wie viel Batterielaufzeit hat das hintere Lämpchen noch. Ja, also sonst, die meisten Lampen, Rücklichter haben ja, wenn es jetzt nicht, ne, da haben wir keine Anzeige, wie viel ist noch drin. Das finde ich auch so, das, ne, also ich bin 3 Stunden damit gefahren, bin bei der Arbeit angekommen, war noch mehr als die Hälfte drin, dachte ich, okay, brauchst du jetzt hier nicht nochmal nachladen, um heute Abend noch nach Hause zu kommen, ohne Probleme. Finde ich auch ganz nett. Und was es für mich jetzt so ein Aha-Erlebnis war, wo ich gar nicht drauf gedacht habe, es hat eine, ja, Umgebungslichtsensor. Das heißt, wenn du das Vorderlicht in diesen Modus bringst, ja, also so automatisch sozusagen, dann geht die Lampe an und wenn es dunkel wird. Also du kannst zum Beispiel einen Tunnel fahren, geht die Lampe vorne und hinten an. Und wenn du aus dem Tunnel rausfährst, geht es vorne und hinten wieder aus. Das heißt, da nicht irgendwie vergessen anzumachen oder auch hinterher vergessen wieder auszumachen. Stammsprung. Und auch wenn du jetzt, wie ich am Samstag, quasi aus komplette Nacht dunkel losfährst und dann wird es morgens so langsam heller, misst der Umgebungslichtsensor auch das und dimmt dann das Licht auch so ein bisschen runter, um auch wieder die Laufzeit zu verlängern. Man kann natürlich auch das komplett ausschalten im Sinne von, du schaltest auf hellsten Modus oder mittleren Modus oder dann gibt es noch insgesamt 4 Modi. Du musst das nicht nutzen, aber du kannst es auch nutzen. Und ich finde das eigentlich ganz nett. Also das bringt dir einfach wieder Laufzeit, ne? Wenn die Lampe halt nicht mehr so hell sein muss, weil es einfach draußen heller geworden ist, aber man das selber gar nicht so richtig wahrnimmt oder mitbekommt, Laufzeitverlängerung, ganz einfach gesagt. Und das sind so Kleinigkeiten, finde ich, aber die diese Lampe jetzt wieder von anderen so ein bisschen abhebt. Also die das auch für mich wieder eine interessante Geschichte machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jetzt preislich auf einem Niveau sind, auf dem andere auch sind mit so Sets. Ne? Also da oder mit einer guten Vorderlampe. Liegt jetzt gerade bei.
Ich glaube, ich habe die Aura 25. Die ist ja eine ganze Ecke dunkler.
Ja.
Aber ich finde so toll, dass die so kompakt ist, weil ich habe die so als Ersatzlicht dabei mit diesem Blaze-Rücklicht auch und die beiden Lampen zusammen, die wiegen quasi nichts, die kann man eben noch irgendwo in eine Tasche mit reinpacken und ja, wenn da mal das Licht am Rad nicht will, dann hat man da noch so eine Redundanz.
Ja. Also ich habe die 25 oder 35 oder so eine kleine habe ich auch meiner Tochter ans Fahrrad gemacht und den Blaze, also quasi das Setup von dir. Dein Redundanz-Setup ist ihr erstes Setup. Also so eine Aura 100 mit dem, also Frontlicht und Rücklicht kosten zusammen im Moment beim Shop des Vertrauens, der ja nur einer sein kann, 85 Euro. Ich glaube, für so eine Kombi, gutes Vorderlicht, Rücklicht, ist das völlig in Ordnung. Vor allen Dingen mit diesem Zusatzfeature finde ich das wirklich einen fairen Preis.
Und fährst du dann immer mit maximal Helligkeit oder reicht dir da auch eine dunklere Stufe?
Das kommt drauf an. Also ich habe mich da einfach ganz dem Automatismus hingegeben, sozusagen. Und dann wird er über den Tag, wird er dann immer ein bisschen heller. Also ansonsten, ich bin, glaube ich, in der ersten Phase habe ich das auf volle Pulle. Einmal habe ich versucht, es auszufahren, sozusagen, also leer zu fahren, um einfach zu gucken, ob die angegebene Akkuzeit stimmt. Und da hatte ich es quasi in diesem Normalmodus und da war ein bisschen länger, also 3 Stunden wird gesagt, auf maximaler Stärke hält die Lampe und da habe ich ein bisschen länger geschafft. Und jetzt, als ich am Samstag gefahren bin, hatte ich nach 3 Stunden in diesem Automatikmodus, da hatte ich noch, glaube ich, um die 30% drin. Das heißt, diese Automatik hilft dir schon, hängt natürlich davon ab, ne? Wenn du jetzt im komplett Dunkeln losfährst und nach 10 Minuten geht die Sonne auf, dann wird es natürlich noch länger halten. Aber so 3 Stunden bei maximaler Helligkeit, das ist ein realistischer Wert.
Ja.
Eine Frage zu dem Rücklicht. Das Auto an-aus geht nur in Kombination mit dem Vorderlicht, weil dort die Umgebungslichtsensor drin ist.
Genau, das geht nur mit.
Also nur Rücklicht automatisch an-ausgehen?
Nee.
Geht nicht, okay.
Das geht nicht.
Weil das finde ich schon eigentlich eine ganz clevere Funktion, gerade bei für Leute, die viel, also die in Bergen wohnen und viel Tunnel haben.
Ja, absolut.
Da muss man doch mal Licht an und ausmachen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt vorne, weil die Tunnel ja meistens beleuchtet sind.
Ja, also das ist schade.
Aber gerade das Rücklicht, dass es doch angeht und man da ein bisschen mehr Sicherheit hat. Das ist schon nicht schlecht.
Es schadet ja nicht auch, das Frontlicht zu haben, ne? Also das, was ich ein bisschen, was ich noch nicht da muss ich nochmal in die Richtung ein bisschen recherchieren. Was ich immer so ein bisschen kleines Verbesserungspotenzial sehe, du kannst also die Lampe auch betreiben, während sie an einer Powerbank hängt. Allerdings ist der Zugang sozusagen zur Lampe, ne, ist, wenn man den, ist von unten. Das heißt, ne, du musst dann irgendwie, dass es da keine L-förmigen Stecker gibt oder dass die nicht mitgeliefert werden. Ne? Das finde ich mir ein bisschen schade, weil so ein Kabel, dann führst du es nach unten raus und dann musst du es wieder nach oben führen und so weiter. Das finde ich nicht ganz gut. Und vor allen Dingen auch, dass du nimmst ja den ganzen, also es gibt, glaube ich, nur eine Lampe übrigens, die du von über Kopf montieren darfst offiziell, wegen des Lichtkegels. Wenn man die Lampe noch über Kopf montieren könnte, ne, unter dem Tacho, das finde ich ja auch noch super. Es gibt von Sigma jetzt relativ neu so, ich glaube, die heißen Sigma 800 HL und Sigma 1100 HL. Das sind so zwei neue Helmlampen, die mit dem GoPro-Mount dann arbeiten. Ne? Da könnte man ja auch mal gucken, ob man die vielleicht auch von unten unter den GoPro-Mount, also unter den Tacho macht. Mhm. Ist halt nicht legal, muss man einfach ganz klar so sagen. Andererseits, also mich hat noch nie ein Polizist irgendwie angehalten, weil meine Lampe blinkte oder weil er an meinem vorhandenen Licht etwas zu mokieren hatte. Also das ist mir zumindest noch nicht passiert. Und du oben?
Ja, meistens sind die ganz froh, wenn man überhaupt ein Licht hat.
Genau. Ja, und du da oben hast ja natürlich diese Sorge nicht. Muss ich mal gucken.
Nee, aber das ist ja, also, ich sag mal, geht auch darum, andere zu blenden. Und da muss ich sagen, diese Futterradleuchten, die haben ja nun, also das sind ja teilweise Flakscheinwerfer, die Leute da haben. Und wenn du jemanden da irgendwie begegnest, das kann schon ganz schön blenden. Quasi den entgegenkommenden Verkehr. Also geht es jetzt gar nicht mal um irgendwie, du triffst ein Auto, sondern du triffst einfach einen anderen Radfahrer im Radweg oder so. Das kann schon eher unangenehm sein.
Ja, ich denke mehr an dieses Blinken, ne? Also das Blinken, am Rücklicht zum Beispiel, also in der Gruppe kann das natürlich nerven, aber dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ein blinkendes Rücklicht zu fahren, weil das bringt halt auch selbst meiner Meinung nach zumindest am Tag etwas, ne? Wenn du irgendwo so ein blinkendes Objekt von weitem generiert Aufmerksamkeit, ne? Und viele sagen ja, oder in vielen Ländern ist es ja auch gar nicht so unüblich, dass selbst die Fahrradfahrer tagsüber mit dem blinkenden Licht vorne auch fahren. Und das ist einfach ja hier, du darfst ja noch nicht mal so Lampen hier verkaufen. Ja. Und ob da ob das Lichtbild einer verkehrt rummontierten Lampe dann, wenn man es einstellt, ne, das, ich sage ja gar nicht, dass man damit 200 Meter weit leuchten muss, sondern dass man die normalen, ja, eine normale Entfernung damit generieren kann. Aber da muss ich mal gucken, bei dieser 1000er, 1100er, wie da auch der Batterieanschluss ist, ne? Weil du möchtest natürlich nicht, dass es da sozusagen rein regnen kann, wenn es irgendwie dann doch mal feucht ist. Das wird wahrscheinlich dann, ja, nicht so schön sein. Aber Sigma Aura 100 mit BlazeLink, auf jeden Fall etwas, was man, wenn man jetzt überlegt hat, dass man eine neue Lampe haben möchte, würde ich immer wieder so weiterempfehlen oder würde ich immer wieder nutzen. Insbesondere in Kombination mit einem Licht auf dem Kopf, wo man dann auch nochmal in die Richtung guckt, wo man, also ne, in die Richtung leuchtet, wo man hinguckt und nicht nur in die man fährt.
Das Einzige, was ich so ein bisschen antik finde, ist dieser Mikro-USB-Anschluss zum Laden.
Stimmt. Das ist noch ein Mikro-USB, ne? Ja, da sind die noch nicht angekommen. Ich weiß noch nicht. Also ich habe mal mit jemandem unterhalten in der Lampenentwicklung, dass das manchmal, also ne, die Blaze ist ja schon relativ, was heißt alt, aber ne, die gibt es ja bestimmt schon 2 Jahre. Ja, und das Link ist dann im Aufgebot. Wahrscheinlich ist die Entwicklung von dem Ding vor 3-4 Jahren gestartet. Und da war das vielleicht noch der normale Standard. Ne? Das ist, ich glaube, dass sich jetzt, dass diese, USB-C-Isierung noch ein bisschen dauern wird, bis es wirklich überall angekommen ist. Guck dir Garmin an, da hat es ja auch bis jetzt gedauert. Weil einfach die Produktzyklen so lange sind.
Ja.
Aber bin ich bei dir, also ich hätte auch gerne weniger Anschlüsse. Weniger Anschlüsse immer gut.
Genau.
Du hast noch ein Jäckchen, wenn die gewohnt gut unterrichteten Kreise da nicht ganz falsch liegen.
Will ich?
Ja.
Was habe ich noch?
Ein Jäckchen hast du noch in der Liste hier stehen. Da hattest du doch hier die Taschenjacke.
Ach ja, stimmt, das ist von mir. Ja, okay, nee, sorry, ich bin wieder da. Ja, ich habe das hier reingeschrieben. Und zwar hat doch Asos Mitte Oktober so eine Jacke vorgestellt, die Mille GTC Löwenkralle.
Also die Namen von denen, also die nehmen auch ganz viele komische Sachen, oder?
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, und die hat halt ein ganz besonderes Feature. Man kann die so inside out zu einer Lenkertasche umbauen, die man, und diese Tasche, die kann man dann ganz einfach am, ja, Lenker befestigen. Und das hörte sich erstmal ganz interessant an. Die Jacke an sich sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich suche gerade nach einem Bild, aber ich finde gerade keins, egal. Was mich jetzt noch interessiert hätte, wenn man damit schon wirbt, Lenkertasche, ob in diese Tasche, die man mit der Jacke quasi herstellt, ob da dann auch noch Platz für andere Gegenstände ist. Und das ist leider nicht so. Also ich habe da direkt mal bei Asos angefragt und nee, man kann nichts hineinstecken, nur die Jacke, und die umschließt sich dann selber. Und ja, damit haben sich auch meine Anschlussfragen geklärt, weil ich hatte noch gefragt, was für ein Volumen denn die Lenkertasche hat und wie groß sie ist. Aber ja, das ist dann alles Peng. Wenn ja eh nichts anderes rein kann. Okay. Schade. Hätte ich interessant gefunden.
Lustigerweise habe ich nämlich bei dem besagten Test-Event zuletzt auch mich mit jemandem unterhalten. Der hatte nämlich auch eine Tasche, eine Jacke, die am Lenker befestigt war. Aber ich weiß nicht mehr, ich muss da nochmal, weiß ich nur noch die Firma, also das war eine Jacke von 7 Mesh. Und ich weiß, dass der die am Lenker befestigt hatte, aber ich weiß nicht, ob die sozusagen auch noch Inhalt mitnehmen konnte oder ob die nur sich selber getragen hat. Da werde ich nochmal nachhaken, werde ich nochmal nachliefern, weil grundsätzlich fand ich die Idee auch super, dass man da einfach irgendwie seine Jacke weiterhin nutzt oder noch anders nutzt und da was reinpacken kann. Also finde ich mehr oder weniger genial,
die Idee. Ja, aber es macht da jetzt, mal ganz ehrlich, macht das Sinn? Also was ist, wenn du plötzlich die Jacke verwenden willst, was tust du dann mit den Dingen, die du da vorher reingetan hast?
Aufessen.
Genau. Nee, also wenn man jetzt typischerweise Werkzeug drin hat, das hast du schon recht, dann hat die Jacke hoffentlich irgendwie Rückentaschen, wo man dann den Kram reintun kann.
Nur die Asus-Jacke ja nicht.
Nee, die nicht. Die kann nur sich selber tragen.
Ja, die hat auch. Hat die Taschen hinten, sieht nicht so aus.
Nee, es sieht nicht aus, dass sie Taschen hat.
Oder?
Du musst ein bisschen näher ans Mikrofon, Herr Timmer, bitte.
Sorry.
Nee, ich würde einfach nur Essen reintun. Essen und kippen.
Nee, alles, was man schnell. Und alles auf Geruch. Ja. Drei Flug.
Die ganze Schachtel.
Ich könnte vorher mal denken, es brennt.
Ja, nee, aber keine Ahnung. Also, das sagen wir mal so, wenn es wirklich nur eine Notfalljacke ist, die man, ne, dann kann man ja, was weiß ich, den Kram, den man da drin hat, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann kann man die sich ja auch hinten noch in die Bib stecken oder sonst was, keine Ahnung, Taschentücher, zwei Gels und so Kleinkram, ne, das kannst du ja auch zur Not. Ich hatte einen Arbeitskollege letztens irgendwie mehrere Sachen transportieren müssen und hatte keine Tasche, aber die hat ja sich alle hinten in die Bib gesteckt. Der sah aus wie der Glöckner von Notre Dame, so einen Buckel hatte der. Für solche Notfälle gibt es ja dann immer noch Lösungen. Ne? Es soll ja nicht so sein, dass das der primäre Anwendungsfall ist, der Tasche, der Jacke als Transportbeutel benutzt zu werden.
Also ich hatte jetzt die typische Asus-Klientel so eingeschätzt, dass das die allerletzten sind, die sich irgendwelche Taschen ans Fahrrad machen.
Ja, das ist auch
das Problem, das ich an diesem Produkt sehe. Es sei denn, das soll irgendwie so eine spezielle Gravel-Linie sein, aber wenn man sich das Rad anschaut, obwohl das ist so ein Open, ja, vielleicht ist es für diesen
Gravel. Du musst wahrscheinlich als Klientel das Preisschild einfach an dieser Tasche dran lassen.
Ja. Was
das stimmt. Spaß? 330.
330. Ja. Ah, ja, mein lieber Herr Gesangsverein.
Eine teure Übergangsjacke oder was das darstellt, ja.
Ja, aber da
keine Taschen hat.
Aber ja, da rufen die auch, also das ist ja jetzt noch nicht das Topmodell, ne? Da wird ja auch fast das Doppelte für das Topmodell noch ausgegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber mal, wenn Geld kein limitierender Faktor ist, was anscheinend ja bei manchen Menschen immer noch so ist, dann warum nicht?
Also, die Jacke hat keine Taschen?
Würde ich jetzt im ersten Moment auch so sehen.
Also abgesehen von der Lenkertasche, die nur für die Jacke selber da ist. Nee.
Aber sie ist dafür aus Muskeln umschmeichelnde, temperaturregulierenden Materialien.
Ja, die massiert sich ja noch nebenher. Apropos
Jacke. Umschmeichelnde.
Ich habe mir auch noch eine Jacke geholt. Da werde ich aber vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen länger nachfragen. Von Endura. Weil ich habe bei dem Event, also hier beim Dirty, nicht beim Dirty, aber beim Grand Duro, hatte ich die gleiche Jacke an oder geliehen, die ich beim Kenny B getragen habe. Und da ist sie mir leider kaputt gegangen ein bisschen. Und das war mir dann hinterher so unangenehm, dass ich direkt eine eigene Jacke gekauft habe von Endura. Die auch nur so eine Gravel-Linie haben oder so Gravel-spezifisch. Wenn ihr mal sowas was sucht, was ein bisschen warm hält und ein bisschen nicht zu schwer ist, auch eine Tasche dabei hat, wo man sich selber einpacken kann, die GV500. Hab sie aber noch nicht so wirklich genutzt, deswegen werde ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Erstmal ein paar Mal ausprobieren. Aber sowas Leichtes, ne? Auch so eine, kann man dann in so eine Tasche reinpacken, dass man die Tasche für die Jacke mit dabei hat. Und dann irgendwie hinten ins Trikot stopfen oder eine Tasche, Rahmen oder so etwas in der Richtung.
Ja. Also gab es sowas nicht schon irgendwie vor 30 Jahren, dass man irgendwie diese Regenjacken umgedreht hat und so ein Mini-Gurt
gestopft hat? Ja, genau. Das ist immer, im Prinzip ist es immer noch genauso. Nur dass jetzt, das waren halt damals diese Regenjacken, die du dann am Hüftgurt getragen hast, die auch wirklich nur diese Regenjacken waren, aber diese Jacken heute, sie sind halt also entweder ist es immer noch genau das gleiche Prinzip, wie zum Beispiel bei den Gore Shake Dries. Ne? Nur dann ist das halt nicht mehr wie früher so ein Ding, was du an der Hüfte getragen hast, was irgendwie so groß war wie, keine Ahnung, was.
Sondern die Gore Schachtel.
Ja, genau. Die Gore Shake Dry, die ist halt so groß wie, keine Ahnung, die kannst du hinten in der Trikottasche tun und hast dann auch ordentlich Platz in der Trikottasche. Also das ist halt so groß. Also das ist halt sehr, sehr, sehr klein. Oder dass solche Sachen wie die GV500 einfach auch eine ordentliche Isolierung noch in der Jacke drin haben. Ne? Das ist schon ein bisschen größer, das ist schon eher wie so ein DIN A5 Größe dann. Aber dafür hast du halt eine Jacke, die dich auch wirklich warm hält mit Kapuze und die nicht nur ein Regenschutz ist, sondern einfach eher einen Wärmeschutz auch beinhaltet. Insofern, ist das doch mal. Aber die Idee, die du angesprochen hast, ist die gleiche.
Ich meine, das ist halt immer so die Frage mit Innovation. Hey? Also kommt die Innovation aus einer Entwicklungssicht oder aus der Marketingabteilung?
Ja.
Und es fällt natürlich auch schwer, kann ich mir gut vorstellen, irgendwie diesen ganzen Herstellern Tritt zu halten oder irgendwie sich herauszustechen, irgendwie sichtbar zu sein. Wenn man jetzt irgendwie die 500. Regenjacke, Softshelljacke rausbringt,
ja, wo
es einfach schon unendlich viele gibt auf dem Markt.
Ja.
Und da muss natürlich irgendwie was passieren. Wenn man nicht gerade irgendwie gewisses Image hat oder ja.
Wobei ich glaube, dass dieses sozusagen Jacke in Tasche, das ist halt auch, also ich glaube, das gab es auch immer schon und wird es auch immer geben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so das Alleinstellungsmerkmal von den Dingen ist. Es ist mir nur eingefallen gerade, als es das die Lenkertasche sozusagen, die Tasche, da fiel es mir nur ein, dass ich die noch dazu hatte und dass die auch diese Funktion hat. Ist halt auch, ne, also früher wäre man zum Beispiel auch, glaube ich, kaum jemand auf die Idee gekommen, einfach so etwas gar nicht irgendwie im Trikot zu haben, sondern heute, ich habe es auch schon gesehen, dass Leute einfach mit so Straps die Regenjacke hinten am Rahmen irgendwo befestigt haben. Ne? So nach dem Motto, hey, wenn ich sie brauche, mache ich sie ab, sonst hängt sie da einfach und stört mich auch nicht. Würde ich nicht machen, weil ich einfach Angst hätte, dass ich mal wieder abfliege und irgendwo das Ding im Dreck dann landet und vielleicht noch unterm Fahrrad. Aber wer auf sein Material nicht so wenig also so Acht geben muss, für den ist das natürlich auch immer eine super Option. Jo, dann würde ich sagen, machen wir für heute dicht und sprechen uns einfach diesmal in einem kleineren Rhythmus als beim letzten Mal. Was haltet ihr davon?
Ja, also ich meine, es geht ja mit großen Schritten Weihnachten zu.
Ja, Weihnachtsgeschenke. Habt ihr mal ein Weihnachtsgeschenk?
Ja, das ist so die Frage, ob wir in den nächsten 6 Wochen nochmal eine Folge hinkriegen als Vorweihnachtsfolge. Ansonsten sind wir ja schon im neuen Jahr.
Ja, irgendwie. Aber da bin ich ja noch ganz optimistisch. Also, es sind 6 Wochen schon Weihnachten?
So ein Scheiß. Ja, 7 vielleicht. Hm? 7. 7 ja. Wochen vielleicht, aber ja.
Ich habe noch keine Geschenke, verdammt sagst.
Okay. Ich kann ja sagen, meine kleinste Tochter, die ist 11, die hat Listen gemacht mit Weihnachtsgeschenken und ist los und hat alles schon in Sack und Tüten. Schon eingepackt.
Heftig. Ich sag mal so, wenn ich deine Vorbereitung auf etwaige Veranstaltungen sehe, würde ich sagen, dass sie diesen Charakterzug nicht unbedingt von dir hat, oder?
Nee.
Was? Lampe? Ach ja, stimmt, Bräuner. Ja, ja. Alles klar. Also, ich werde hiermit verkünden, dass egal wie es kommt, ich werde noch einen Velosnack aufnehmen vor Weihnachten. Das verspreche ich hiermit. Und wenn ihr mitmacht, schön, wenn nicht, dann mache ich es alleine. So. Oder ich hole mir jemanden von der Straße, den Weihnachtsmann oder weiß ich wen. Also, es war wie immer sehr, sehr schön mit euch. Vielen herzlichen Dank euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gut unterhalten, habt ein bisschen Spaß mitgehabt. Hab vielleicht die eine oder andere Info mitgezogen und jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Tschüss.
Ja, ciao.
Ciao.